Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Heine?
Ja.
Oh. Nee.
Extra für dich.
Cheers, man.
Alte Düsseldorfer.
Aber echt.
Es fällt mir als Kölner natürlich sehr schwer, den hier auf den Tisch zu stellen.
Fällt sowieso schwer. Ich habe schon gesehen, dass du da so voll die Stücke drauf hältst. Das ist eins der großen Deutschlandrätsel, neben noch anderen, ist, was mit Köln los ist. Warum so viele gute Leute aus Köln kommen und was die Sache mit Köln ist. Das ist mir so, also Rheinland im Allgemeinen, ist mir so als Berliner echt suspicious. Ich bin misstrauisch. Die Leute sind mir viel zu freundlich. Die wollen mir irgendwas verkaufen. Ich meine.
Nee, siehst du, das ist nämlich genau das Ding. Dieses Misstrauen gegenüber guter Laune.
Oh mein Gott, ja. Naja, es gibt auch keinen Grund für gute Laune.
Doch, es gibt immer Grund für gute Laune.
Nee, Mann, es gibt auch keinen Grund für gute Laune. Siehst, guckst du mal raus, was da los ist, oder was?
Ich leg einfach los. 1, 2, 3, 4. Hallo liebe ZuhörerInnen der Nils-Wokeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE und ich habe heute einen Gast da, über den ich mich wahnsinnig freue. Ich bin aber auch zugegebenermaßen sehr aufgeregt, weil ich noch überhaupt gar keine Ahnung habe, in welche Richtung unser heutiges Gespräch verläuft. Er ist ein Publizist, er ist Autor, er ist vor allem jemand, der nicht müde wird. Für die gute Sache hört sich bescheuert an, aber der nicht müde wird, dafür zu streiten, dass diese Welt eine bessere wird und dass vor allem dieses Land sich endlich seiner Verantwortung bewusst wird und vieles mehr. Und ich freue mich aber, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Max Czollek.
Nils, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Hallo Max. Es ist wirklich so, mich interessiert ja oft so das Private. Ich versuche ja oft so auf das Private der Leute zu gehen. Bei dir finde ich fast nichts Privates.
Yes! Es klappt.
Ja, offensichtlich. Aber es gibt natürlich auch Themen, über die du gar keine Lust hast zu reden. Oder wo, als du zum Beispiel bei Daniel Donskoy bei den Friday Night Jews warst, bei den Friday Night Jews, da hast du auch gesagt, ich will auf gar keinen Fall über Antisemitismus reden. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, wirklich seit Stunden, seitdem ich dieses Gespräch vorbereite, wie ich gewisse Themen umschiffe, über die ich mit dir reden will und über was wir dann reden. Also zum Beispiel.
Mit dem Nils hat dann richtig Bock, nur über Antisemitismus zu reden.
Gar, dann denkst du, natürlich Max nicht, will nicht, dann nein, nicht, natürlich nicht. Es gibt so ein paar Ansätze, wo ich glaube, dass wir da irgendwie in ein Gespräch kommen. Aber es ist so, es hat mich wahnsinnig gemacht in der Vorbereitung, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich mit dir reden soll. Außer über die Themen, über die du sowieso immer redest. Ich versuche ja immer so ein bisschen das Gespräch zu finden, wo man auch mal über andere Dinge spricht. Und du wirst eigentlich immer gefragt zu jüdisches Leben in Deutschland. Du wirst immer gefragt zu eben zu Antisemitismus. Du wirst immer gefragt zu, wie organisieren wir Gedenken? Es liegt ja natürlich auch an deinen Büchern, an diesen fantastischen Essays, die du veröffentlichst. Aber das ist immer so das Thema mit dir. Und keiner sagt zu dir zum Beispiel, Max, was ist denn so deine Lieblingsband?
Also Nils, ich habe da so eine Idee, weil ich habe so das Gefühl gerade, wir sind hier ja also in einem Wohnzimmer und die regelmäßige Hörer deines Podcasts hören, wissen das ja auch. Ja. Auch die wissen, glaube ich, auch schon, wie es hier riecht und wie es hier aussieht und so. Ich kann auch dazu fügen, du hast mir extra hier Heinrich Heine hingestellt, ja. in so einem Plexiglas-Ding, was gut ist, weil dann geht es nicht kaputt. Weißt du, hier werden ja mit Vorliebe Bilder von Juden rumgeschmissen in diesem Land und jetzt hast du sozusagen hier so ein bisschen so eine safe Situation. Das ist eine ziemlich gute Idee. Aber ich dachte, ich könnte nur erzählen, was mir hier passiert ist, heute schon, nur dieser heutige Tag. Ja. Und wir hätten schon, glaube ich, ganz andere Themen, über die wir reden könnten.
Gerne.
Also, das ist mein Vorschlag jetzt, weil... Ja. Also ich fange mit dem Absurdesten an, das ist nämlich, ich wollte zu dieser Wohnung hier kommen, die ist in einer Straße 1, ja. A, und ich habe dieses A aus irgendeinem Grund in meinen Kalender, den ich immer noch handschriftlich führe, als 19, entweder reingeschrieben oder jetzt gelesen als 19. Kann auch sein, ich habe 1A geschrieben, habe aber jetzt 19 gelesen. Ja. Bin also zur 19 in dieser besagten Straße gelaufen und gucke an diese Tür und auf beiden Klingelbrettern steht dein Nachname nicht. Ich denke mir so, ist ja komisch. Aber an einem dieser Klingelbretter steht ein Verlagsname, den ich kenne. Und klingel da und denke mir, die werden bestimmt, vielleicht ist es da die Aufnahme, keine Ahnung, die werden das schon wissen. Ich klingel, sage ja halt so, Czollek hier, wie sieht's aus? Und die sagen, komm erst mal rein. Stellt sich raus, also erstmal reden wir 5 Minuten, ja. Wie man so ist. Und irgendwann stellt sich raus, die haben null Ahnung, wovon die Rede ist. Die wissen nichts von diesem Podcast. Aber ich habe bei denen vor 4 oder 5 Jahren, nee, vor länger, glaube ich, 7 Jahren mal, in einem einer Anthologie ein Gedicht veröffentlicht, was sie mir dann auch so zeigen, dann machen wir ein Foto für Social Media, dann wird das dies, das. Und ich denke mir so, wie krass zufällig ist es denn, dass ich aus Versehen zur 19 laufe und da auf Leute treffe, von denen ich nicht wusste, in einem normalen Wohnhaus, die da einen Verlag haben, bei dem ich mal was veröffentlicht habe.
Das ist ja mega random.
Hammer, 19, ich sag dir, deine Straße Nummer 19.
Das ist ja krass. Aber das ist ja so weird, aber meinst du, dass du einfach das A, ein kleines A geschrieben hast, das dann so ähnlich aussieht wie eine 9? Oder vielleicht so, dass du so Muscle Memory mäßig noch die Adresse dieses Verlags im Kopf oder in der
ich
Hand
hast? Ich war sicher nie
so.
Da, das haben wir nur per E-Mail gemacht. Ich war noch nie in diesem Verlagsräumen, ich kenne die auch nicht, war das erste Mal da. Ja, jetzt wird es auf Social Media mal ein Foto geben davon. Also das zum Beispiel, da sind wir jetzt schon beim Thema Lyrik, dann können wir über Zufälle reden, weißt du, solche Geschichten.
Wieso begeistert man sich, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, was ich mir gerne erklären lasse, wieso begeistert man sich für Lyrik? Was ist an Gedichten, was haben Gedichte, was anderes Schreiben nicht hat?
Also ich würde erstmal sagen, das Problem ist, niemand begeistert sich für Lyrik, deswegen ist Lyrik ist so ein bisschen wie Judentum, man muss sozusagen seine Crowd finden, mit der man so sozusagen das machen kann, ohne permanent zu erklären, was man da macht.
Ja.
Wenn ich über Lyrik manchmal auf einer Bühne rede, dann sage ich, Lyrik ist hervorragend, um Konversation zu stoppen.
Ja.
Also wenn du sagst, du forschst über Antisemitismus, hast du eine Riesendiskussion am Arsch. So, das ist ein Riesenproblem, das hört nicht mehr auf. Wenn du sagst, du schreibst Lyrik, dann sind es noch genau zwei Fragen. Und dann ist das Gespräch vorbei.
Was sind die zwei Fragen?
Die erste Frage ist, kannst du davon leben? Sag ich, nein. dann ist schon mal Interesse nicht mehr so groß. Ja. Und die zweite Frage ist, was für Lyrik schreibst du?
Ja.
Und dann sage ich, was für Lyrik kennst du? Und dann ist das Gespräch vorbei.
Ja. Okay, verstehe.
Ist vorbei dann, also, ne?
Aber ich würde niemals auf die Idee kommen zu fragen, was für Lyrik. Also was ich zum Beispiel gerne mag, ist, ich habe gerne so Wissensbits, mit denen ich dann so in Gesprächen so ein bisschen, flexen kann, ne? Die man dann so einstreuen kann und so, der Porsche sowieso oder irgendein Scheiß, wo ich mich nicht auskenne.
Aber mach mal, streu mal einen Bit zu Lyrik rein. Dann.
Ja, nee, aber eben, ich hätte über Lyrik nämlich keins, deswegen würde ich niemals fragen, was für Lyrik schreibst du
jetzt. Okay, ich verstehe.
Da würde ich sofort auflaufen. Irgendwie.
Also ich glaube, sozusagen, um das weiterzuführen oder ich glaube, ich habe mich für Lyrik interessiert, einmal, weil in meiner Familie einfach viel Lyrik geschrieben worden ist. Mhm. Mein Vater, der ist gestorben, da war ich sehr jung, 12 Jahre alt und hat mir, einen riesigen Ordner mit Gedichten hinterlassen. Und für mich ist Gedichte schreiben irgendwie da anknüpfen, mit denen auch in ein Gespräch kommen und so.
Mhm.
Mein Opa war Verlagsleiter in der DDR von einem Verlag, der hieß Volk und Welt, der hier haben auch Lyrik verlegt, der hat eine Lyrikreihe. Also sozusagen Lyrik ist erstmal eine Familientradition, wenn man so will.
Mhm.
Und gleichzeitig ist Lyrik vielleicht so wie, ich weiß nicht, ob wir alle, aber ich vermute schon, dass Menschen so ihren Ausdruck finden. Die einen malen gerne, die anderen vielleicht, was weiß ich, kochen gerne fancy, die Dritten machen gerne Musik oder gehen tanzen und die anderen, die schreiben halt gern Gedichte. Und ich glaube, das ist erstmal so, das muss man nicht rechtfertigen, das ist erstmal, wie es ist.
Ja.
Und unser Trick oder das, was uns total geholfen hat damals, und ich sage jetzt schon uns, war, sich in so einer Art Netzwerk oder Lyrik-Kollektiv zusammenzufinden. Das hieß, wir haben das dann G13 genannt, indem man sich wie in dieser Nerdness, in diesem Special Interest nicht weiter rechtfertigen muss. Und das hat uns einen riesen Schub gegeben, weil wir plötzlich so wie uns gegenseitig hochschaukeln konnten im Schreiben und nicht mehr immer die Person hatte, die auf der Party mit dem halbvollen Bier in der Hand stand und sagte, ja, und kannst du von Lyrik eigentlich leben?
Ja. Und was man gemeinhin so als Slam-Poetry kennt, ist das eher Lyrik oder ist das eher Rap ohne Beat? Rap ohne Beat?
Also, schön wär's bei Slam. Ich würde sagen, Slam ist, ultimative Definition, Hip-Hop für die Mittelschicht.
Ja.
Slam ist das, was sozusagen was die Hamburger Hip-Hop-Schule mal war. So. Nein, das ist jetzt gemeint. Das will ich kein No-Offense-Beginner, das will ich jetzt nicht sagen. Nee, ich bin ein großer Hip-Hop-Fan und ich muss sagen, Slam, das Problem, was ich mit Slam habe, ist, dass es so harmlos ist. Mhm. Es geht nicht mal darum, dass ich es technisch mal mehr, mal weniger spannend finde und dass es vor allem eine Live-Performativform ist, würde ich immer sagen, das ist doch alles in Ordnung.
Mhm.
Ich habe am Theater gearbeitet, da gibt es eigentlich nur Live-Formen. Wer will schon Theaterstücke lesen? Ja? Also ich finde, Live-Formen sind nicht per se ein Problem, aber diese Harmlosigkeit, die finde ich uninteressant, sage ich einfach mal. Und die finde ich auch in dem, was dann Slam an sozusagen Wertschätzung auch in den Räumen selber produziert, zumindest in Deutschland, in diesen etablierten Slam-Räumen. Ich rede jetzt nicht von so Shut Up and Speak Empowerment Slams, das ist nochmal ein bisschen was anderes.
Mhm.
Aber das ist dann so, quasi hast du ein Publikum, das Publikum feiert natürlich lustige Texte viel mehr als traurige Texte zum Beispiel. Das heißt, im Zweifelsfall gewinnt immer der Text, wo die Kuh vom Himmel fällt.
Weil es quasi auch immer Publikumsvotes sind.
Ja, genau, weil es immer Publikumsvotes sind. Ja. Ganz genau. Ja.
Aber würdest du es auch als Lyrik bezeichnen? Oder?
Ja, ich finde Lyrik, also Lyrik finde ich, kann man, ich würde einen breiten Begriff anlegen und sagen, also wenn Bob Dylan den Literaturnobelpreis bekommen kann, dann ist auch Slam Lyrik.
Aber da haben sich ja sehr viele Lyrikbegeisterte tierisch darüber aufgeregt, dass Bob Dylan den für seine Songtexte bekommen hat.
Also ich nicht, fand das super. Ja. Ich fand es großartig, das war so geil. Und jetzt bitte als nächstes Leonard Cohen, der nun wirklich ein Dichter war. Also Leonard Cohen hätte ihn wirklich verdient gehabt.
Ja.
Leonard Cohen hat ja die Gitarre in die Hand genommen, weil er meinte, sonst hören mir die Leute nicht zu. Und ich muss sagen, ich respektiere den Mann dafür.
Ja, ich bin ja ein großer Popmusik-Fan, deswegen ist das natürlich die Form der Lyrik, die ich irgendwie verstehe und an die ich irgendwie andocken kann, weil man wird natürlich auch sehr versaut, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, wenn wir uns dann mal mit Lyrik beschäftigt haben, dann war das halt, weiß ich nicht, Morgenstern, da kann ich mich noch dran erinnern, das Gedicht mit den Strichen irgendwie,
Fisches Nachtgesang.
Ja, wo nur so diese Striche zu sehen waren.
Blub,
und so.
Blub, blub.
Genau. Ja. Und so, das ist, glaube ich, das einzige Gedicht, an das sich das wirklich Eindruck bei mir hinterlassen hat, wo ich mich wirklich dran erinnern kann.
Also, wie gesagt, ich glaube, ich habe sozusagen in letzter Zeit interessiert mich tatsächlich Hip-Hop sehr. Ich finde, das ist sprachlich das Interessanteste, was in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf Literatur in der Musik passiert ist.
Mhm.
Ich finde, dass eine ganze Generation sozialisiert worden ist mit einer lyrischen Form, was doch besonders ist und was eigentlich ja auch irgendeine Konsequenz haben müsste mal für die Lyrik selber. Das ist auch witzig, weil das lyrische Selbstverständnis auf eine Weise so abgeschirmt ist gegen sowas wie Popkultur, dass es kaum so eine Art Feedback gibt oder so. Das ist schon erstaunlich. Jetzt gerade, also mir ist das dann egal und ich habe jetzt gerade zum Beispiel mit einem Musiker aus Köln.
Schöne Stadt.
Retro-Gott heißt der.
Oh ja, Retro-Gott, Hulk Hogan.
Hulk Hogan und Retro-Gott haben gerade ein neues Album gedroppt.
Ja.
Der Urlaub hat nicht stattgefunden. Und
stimmt,
da
hast du ein Track von mir drauf.
Ja, das ist jetzt mein erster Hip-Hop-Track.
Hab ich gesehen.
Nein, es ist ein Gedicht, aber es ist ein Gedicht mit einem Beat hinter. So mit so einem Cypress Hill. Wing, 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 Beat. Love it, Lo-Fi. Nice.
Hip-Hop aus Köln ist immer erstaunlich unterrepräsentiert und erstaunlich gut.
Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist mir schon klar, dass du jetzt Köln abfeiern wirst.
Also gerade Retro-Gott und Hulk Hogan.
Retro-Gott ist der Beste.
Sind da natürlich wirklich Aushängeschilder. Aber ja, das ist interessant. Ich habe das Gefühl, lustigerweise habe ich das Gefühl, dass Lyrik, also jetzt, wenn wir jetzt von Hochkultur sprechen, so deutsche Lyriker oder so, ich wüsste jetzt keinen, aber ne, wenn ich jetzt an Lyrik denke oder an Gedichtbände im Buchhandel denke oder so, hat man das Gefühl, dass Lyrik eigentlich wesensverwandt ist mit Hip-Hop und da sozusagen auch die Real Keeper versuchen, das von allen anderen Einflüssen abzuschirmen und so wie im Hip-Hop auch gesagt wird, irgendwie so, ja, das ist Sellout, gibt es anscheinend in der Lyrik auch.
Es gibt halt keinen Kommerz, ne, also sozusagen dieser riesige Hip-Hop.
Aber warum nicht?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, guck dir doch an, was sich gut verkauft. So Julia Engelmann.
Ja.
Also es ist halt einfach auch das ist wie immer so ein, man tauscht immer Qualität und Komplexität ein für Erfolg, wenn überhaupt Erfolg kommt. Ich glaube, die Form ist in Deutschland irgendwie im Moment zumindest, es ist komisch, ne? Die Szene ist super lebendig, aber also wirklich sehr lebendig, aber die Wahrnehmung ist sehr gering. Und ich glaube, es hat was mit diesem, wie du auch gesagt hast, Hochkultur-Ding zu tun. Du setzt Lyrik auf den Sockel. Die Leute sagen immer, oh, Lyrik, sehr wichtig, sehr schwierig.
Ja.
Das heißt, die kommen schon zu einer Lesung und erwarten, nichts zu verstehen. Die sind fast so ein bisschen ärgerlich, wenn sie was verstehen. Das erlebe ich immer wieder, dass Leute dann sagen, das war jetzt ein bisschen unterkomplex. Ich denke so, warum? Weil du es verstanden hast oder was. Aber sozusagen das, wo ich sagen würde, naja, aber das ist doch eigentlich, Lyrik müsste doch eigentlich bedeuten, erst musst du die Leute kriegen und dann gibst du ihnen eine Kopfnuss, weil sonst gibst du Kopfnuss in die Luft und das ist ja irgendwie schade.
Ja.
Also, ne, das ist vergeudete Energie. Also, das sozusagen ist, glaube ich, ein Problem, dass man Lyrik gleichzeitig auf den Sockel hebt und dadurch aber auch überhaupt nicht mehr im eigenen Leben stattfinden lässt.
Ja.
Und ein anderer Teil ist natürlich Schule und dass man Morgenstern und irgendwie Goethe-Analysen macht. Und das Problem sind gar nicht die Texte, die sind gut, aber die Analysen sind so langweilig und so unnötig und nutzlos. Ich finde wirklich, was soll denn dieses, habe gestern wieder dran gedacht, so wie ich früher so Rhythmen, jambische Rhythmen, trapezische Rhythmen, so, mir ist echt nicht klar, das muss aus dem Griechischunterricht kommen oder so, mir ist nicht klar, was das mit Lyrik in der Gegenwart überhaupt sozusagen als so wie zu tun hat, um es aufzuschließen. Ich finde, es bringt gar nichts als Information, so wie, ne?
Ja. Naja. Es ist ja auch, das Problem ist ja, glaube ich, auch, dass, also das sozusagen das, der Start des Problems, den ich dann in der Schule immer hatte, ist, dass du ja nicht aufgefordert wirst, eine Interpretation zu liefern, sondern du aufgefordert wirst, die Interpretation zu liefern, die der Lehrer gerne hören möchte. Und LehrerInnen, die haben sozusagen, die sind vielleicht im ersten oder zweiten Jahr haben die noch Bock, verschiedene Interpretationen zu hören. Und dann sind die aber so im Lehrplan gefesselt und müssen irgendwie den Stoff durchbringen, dass sie dann irgendwann merken, da habe ich keine Zeit mehr für. Und dann wollen sie nur noch die allgemeingültige Interpretation hören und machen so Dienst nach Vorschrift sozusagen und so weiter. Und das ist ja dieser Rattenschwanz, der daran hängt, an diesem Bildungssystem, bla 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 und so weiter. Da kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen. Aber das ist natürlich ein Problem dann in der Wahrnehmung von sogenannter Hochkultur, dass da einem nicht so wahnsinnig viel Lust drauf gemacht
wird. Ja, und wenn ich frage, was für Lyrik kennt ihr? Und die Leute, das Letzte, was sie sozusagen kennen, ist Brecht. Ja. Dann ist natürlich auch, dann zeigt dir das auch, wo dieser Unterricht aufhört. Mhm. In Prosa geht ja ein bisschen länger, ne? Prosa, da lernt man noch, liest man, ich weiß nicht, in Westdeutschland liest man wahrscheinlich Grass und Böll oder so. Und dann jetzt bei mir in Ostberlin.
Dürrenmatt haben wir auch noch gelesen in der Schule.
Ja, aber in Ostberlin haben wir auch so die neuen Leiden des jungen Werther und also sozusagen so einfach Bücher, die so ein bisschen an, zumindest so gerade so an unseren Geburtsjahren kratzten, wenn man so will. Jetzt nicht die neuen Leiden, aber andere Sachen. Verlorene Ehre Katharina Blum und so. Also sozusagen, da geht es irgendwie ran, bei Lyrik ehrlich gesagt eigentlich nicht. Ja. Und das ist ein bisschen, also glaube ich, ist Teil des Problems, weil einfach wahnsinnig viel interessante, gute, spannende Lyrik jetzt gerade heute in Deutschland entsteht. Mhm.
So. Ich habe als Kind, wir hatten zwei Bücher von Ringelnatz, die ich wahnsinnig gerne gelesen habe. Ist ja auch Lyrik.
Ist so gut.
Ja, es ist so witzig. Ja, es ist so lustig. Das ist ja auch ein großes Problem, auch was die schulische Vermittlung betrifft, aber sowieso was kulturelle Vermittlung gerade in Deutschland betrifft, ist, dass Humor immer sehr verdächtig ist. Lustige Sachen sind immer so, na, das kann nicht richtig seriös sein, das kann nicht gut sein oder so.
Ey, ich schreibe ja diese Essays, ne, und die sind ja auch ein bisschen lustig. Ja. Und es passiert echt nicht selten, dass, ich habe ja auch einen Doktortitel gemacht, also promoviert, dass ich auf einem Podium sitze mit meinem Moderator oder Moderatorin, die Person hat den Doktortitel auf dem Schild stehen und ich nicht. Ja. Warum? Weil der Dude, der die Funny Books schreibt, kann auf gar keinen Fall einen Doktortitel haben, weil that's not real, deutsche sozusagen Sachbuchkultur. Ja. Also ich glaube, du hast völlig recht, dieses Dinge, die witzig sind. Bei Lyrik ist, glaube ich, auch ein bisschen Dinge, die politisch sind. Also sagen, man sagt dann, der Text ist politisch, aber er ist auch gut. Ja. So, als wäre es ein Manko. Ich würde sagen, aber macht es nicht einen Text auch super geil, wenn er sozusagen relevant ist, wenn er auf die Gegenwart auftrifft und man sagt, wow, hier passiert was so? Also bin ich auch ein bisschen überquer manchmal mit der Art und Weise, wie Lyrik wahrgenommen wird, wie Lyrik ausgezeichnet wird und so weiter und so
Was war die letzte Platte, die dich begeistert hat?
Musikalisch meinst du jetzt sicher, ne?
Kannst du vom Baumarkt erzählen oder so, wenn du da irgendwie eine.
Die Multiplex-Platte, ich sagte ja, die war so geil.
Oh, ich habe so eine NDF-Platte gehabt, oh, leck mir.
Also, ich habe Fixierung auf bestimmte MusikerInnen und meine letzte schwere Fixierung war auf so eine Rostocker Hip-Hop. Band, die heißt Waving the Guns.
Oh ja, habe ich auch eine Platte von.
Hatte ich wirklich ziemliche.
Auch politisch, aber gut.
Sehr gutes Zeug. Wow, I love it. Wirklich gut. Da habe ich mich sehr, das fand ich total schön. Und wie gesagt, jetzt diese Retro-Gott Hulk Hoden war auf jeden Fall die letzte, die ich gehört habe, vollständig. Die hat mir auch großen Spaß gemacht, ja.
Aber ich finde bei Waving the Guns zum Beispiel, dass die dir gefallen, finde ich so ein No-Brainer. Weil ich finde, das kommt dir inhaltlich, das ist so, das würde man sofort mit dir verbinden irgendwie. Ich habe mal so eine Liste gesehen, da warst du in dieser, ich glaube, ist das Deutschlandfunk-Kultursendung oder
Klassik,
so?
Klassik, Pop etc.
Genau, ja, genau.
Ja, da waren
und
die dabei.
Da war zum Beispiel auch Sia dabei.
Oh ja.
Magst du Sia oder nur den einen Song?
Nein, ich liebe Sia. Ich liebe diese, auch wie Florence and the Machine, das sind, ich liebe Popmusik manchmal und das, was ich an Popmusik mag, ist diese hymnische Dimension, die dich wie so hochhebt und dann hast du wirklich das Gefühl, wie so ein bisschen wie Trance bei Techno. Ich mag nicht Trance in Techno, weil es mir zu schnell ist, aber diese Trance-Lines im Techno, die dann auf ein bisschen langsameren Beats, so dieses, so wie bei Oxia oder bei Kollektiv Turmstraße oder so, wo du quasi anfängst, so ein bisschen wegzufliegen. Und das finde ich, das kann Pop total gut. Das kann übrigens auch so Brassmusik, also Blasmusik irgendwie, sowas wie was Seed früher gemacht hat, was man manchmal als Balkanmusik vor allem in den Nullerjahren in Berlin bezeichnet hat. Ja. Das sind so Sachen, da verliere ich den Verstand, so gut finde ich das. Also es ist wie so eine natürliche Droge, als würde diese Musik in mir irgendwelche Knöpfe drücken und plötzlich schaltet sich was aus und was anderes schaltet sich an und dann bin ich high einfach. Und das geht mir bei Sia total so, weil die dieses manisch-depressive so kultiviert als Musik. Ja. Und ich finde, man hört es, ne? Chandelier ist ja auch so ein Song, wo sie quasi dieses extrem hochfliegen, was schon eigentlich too much ist. Manchmal kommen mir die Tränen bei diesen Liedern, weil ich das Gefühl habe, ich höre schon den Absturz in diesem Song, weil er so exzessiv hymnisch ist. Mhm. Und das, dieser Tom Waits hat wohl mal gesagt, I like beautiful melodies telling me terrible things. Sia ist sowas. Florence and the Machine ist sowas. Lyrik, wie sie mir gefällt, ist so. Dass man sagt, du hast einen zuckersüßen Beat, du hast irgendwas, was vordergründig total harmlos kommt und dann oder ein Reim, der irgendwie total smooth ist, aber dann passiert was extrem Verstörendes eigentlich auf einer anderen Ebene.
Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Also dieses hymnische, gerade im Pop, finde ich auch. Ich finde es auch gut, wenn es manchmal wird es ja dann auch, es gibt ja einen sehr schmalen Grad zwischen hymnisch und flamboyant. Ich finde, das schlägt in so eine ähnliche Kerbe oft. Also auch bei älteren Sachen, wenn ich mir so, weiß ich nicht, irgendwelche alten Elton John Sachen auch anhöre, ne? Oder so,
ja.
da kann ich auch sofort ganz eng zu connecten, weil ich das sehr mag, wenn das, also weil dieses Drama, das da für mich ausgelebt wird an meiner Stadt sozusagen, auch sehr kathartisch ist und mich auch sehr auffängt auf eine Art.
Also ich glaube, da würde ich wahrscheinlich dann eher Queen vorziehen, stimmt, ja, oder so, auch. Aber das ist sicher dann auch so ein bisschen musikalische Präferenz.
Ja, bei Queen bei Queen gehe ich mit, bis zu dem Zeitpunkt, als jemand meinen einen Synthesizer mit in den Proberaum gebracht hat, weil ab da ist die Band für mich der größte Albtraum aller Zeiten. Aber alles, was davor ist, finde ich fantastisch. Ja. Aber ja, so ab dem Moment, wo Brian May mein Keyboard angefasst hat, wird die plötzlich musikalisch total scheiße, die Band.
Für mich der größte europäische Popstar gerade ist Stromae.
Ja.
Und der ist genau das. Der ist die Verkörperung von dieser hymnischen Allons und Danse zum Beispiel. Der Text erzählt dir alle Probleme, die er hat, aber die Melodie ist sozusagen, wir gehen jetzt in den Club und wir feiern einfach.
Ja.
Und das ist doch super traurig eigentlich. Und ich finde diese in der Spannung zwischen etwas Wunderschönem und einem traurigen Text entsteht der Raum der Trauer, der mich interessiert. Und ich glaube, das ist auf eine Weise auch vielleicht ein Kern von dem, was mich in meiner Arbeit beschäftigt, ist, welche Sprache finden wir für Trauer, oder jetzt auch in meinem neuen Buch benutze ich den Begriff der Untröstlichkeit. Also was machen wir mit diesem permanenten, man kann sagen, dem permanenten Verlieren, dem permanenten Enttäuschtsein, dieses, wenn wir uns jetzt wenn Sie seit einem Jahr den Krieg in der Ukraine angucken oder wenn wir sagen, deutsche Geschichte, was machen wir mit dieser, welche Sprache finden wir dafür? Ich glaube, die nicht geradlinig funktionieren kann, weil das, was ich sagen will, ist wie ein dreidimensionaler Raum. Es ist keine Sprache, die ich dafür, deswegen brauche ich Lyrik, ja, deswegen brauche ich Musik, weil eine Sprache allein viel zu einfach wäre. Die ist nur eine Oberfläche. Ich sage, gib mir mal die Schüssel oder gib mir mal die Weintraube in der Schüssel, dann ist es quasi eine Oberfläche, die ich benenne. Mhm. Aber wenn ich eine schöne Melodie und einen traurigen Text habe, dann entsteht ein Raum. Und in diesem Raum ist passiert irgendwas. Und wenn das funktioniert, dann ist es ungleich komplexer und trifft ungleich genauer das, was vielleicht mein Innenraum auch an Dreidimensionalität oder an Komplexität oder so ist.
Ja. Ja, stimmt. Jetzt ist ja auch wieder ESC. Ich freue mich wieder wahnsinnig auf den ESC.
Oh yes.
Weil der ja auch immer auf so einer großen Bühne ganz viel von diesem Hymnischen bietet.
Oh ja.
Und von diesem. Und von
also
diesem,
bestenfalls, muss man sagen.
Ja, bestenfalls. Na klar, es gibt auch immer gewisse Lows. Also ich gucke das gerade deswegen so gerne, weil ich es liebe, wenn da das große Pop-Drama zelebriert wird und da irgendwie, man reicht mir mein Riechsalz irgendwie auf der Bühne passiert.
Also die Ukrainer die letzten Jahre haben ja wirklich sehr genau diese hymnischen Geschichten gemacht, das war ganz toll. Mein Lieblingsmoment war aber trotzdem diese italienische Band, die bei der Verleihung, wo dieser Sänger, erinnerst du dich dran, wo der Sänger quasi gerade sich den Schuh zumacht.
Bei Maneskin meinst du?
Maneskin. Ja, ja. Und man so denkt, excuse me, was passiert da genau? Und der sagt so, nicht Backstage, sie waren in dem Raum öffentlich für alle zu sehen.
Ja, klar, aber in dem Green Room sozusagen, also nicht Backstage-Raum, sondern da, wo die anderen Bands alle saßen.
Ja, aber
wo
sind die da Ergebnisse nicht im Hauptraum dafür oder sind die hinten? Fährt die Kamera da nicht durch den Zuschauerraum in dem Moment?
Ach so, ja, ich glaube, das ist so ein abgetrennter Bereich im Zuschauerraum.
Aber sogar im Zuschauerraum und dann sieht es aus, als würde der für unsere Zuschauerinnen, die sich nicht mehr genau erinnern, als würde er was von dem Tisch ziehen tatsächlich. Und man fragt sie und dann sagt ja Maneskin, die ja eine Rockband sind, dazu, also als Rockband mit so einem Image willst du doch danach eigentlich das so ein bisschen so ambivalent halten und sagen, nein, das stimmt nicht, ich habe mir nur die Schuhe zugemacht, aber sozusagen, er ist ja noch einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, ich mache auch einen Drogentest. Da ich so, ach, ihr verspielt die Chance, jetzt so eine verruchte, dreckige Rockband zu werden. So.
Ich hatte aber das Gefühl, er hat das gesagt, weil er wusste, dass es keiner wirklich von ihm verlangen kann. Und
hat das nicht gemacht am Ende?
Nee, hat er nicht gemacht.
Ach so, okay.
Ja, weil ich fand das nämlich auch gut und ich habe dann auch immer diese Empörung war dann auch so, die fand ich auch so einfach, weil ich gedacht habe, okay Leute, ihr wollt eine Rockband haben, also was ist denn hier bitte schön los? Irgendwie so, was erwartet ihr denn, dass die jetzt irgendwie
im Bundestag wird geguckt,
Kinder
warum
zur
ist
Schule
das jetzt
bringen,
ein Problem, dass Maneskin, gut, bei der Verleihung, maybe, maybe schon ein bisschen zu krass, aber.
Ich weiß, ich finde ich eigentlich ganz gut. Also so, ja, alles mal so ein bisschen auf links drehen irgendwie, das war schon, fand ich schon
ja,
okay.
Ich fand auch, ich hab's, naja.
Dafür sind Rockbands da. Das fand ich auch sehr gut, das stimmt. Aber ich finde, ich liebe das einfach, wenn die da, wenn da das, wenn da dieses große, also weil, also erstmal, weil es eben dieses verbindende Element hat, dass es eben ein europäischer Contest ist, ne, und dass da irgendwie diese ganzen Länder auch so abstimmen und so. Das mag ich ja sowieso, das finde ich sowieso so gut daran. Aber dann auch, dass eigentlich auf eine gewisse Art, Unverschämtheit ist so ein großes Wort, aber dass es eigentlich, dass dieser Wettbewerb existiert, ist eigentlich fast eine Frechheit, weil es so sinnlos ist, Musik gegeneinander antreten zu lassen, weil das ist ja nicht so objektiv messbar, es ist ja nicht, du hast am weitesten die Stimme geworfen oder so, sondern ja, es ist eben Musik, es ist eine Kunstform und die wettbewerbsartig gegeneinander antreten zu lassen, diese Frechheit liebe ich daran einfach so sehr.
Ja, ja. Und ich meine, du merkst ja auch, das sind politische Entscheidungen, also ja, was da sozusagen die Länder, die dann so 0 Punkte bekommen, das sind schon auch Quittungen, die sie für Dinge bekommen.
Und Deutschland kriegt echt oft 0 Punkte, muss man
sagen. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ja, diese Länder kriegen irgendeine Quittung, genau.
So, jetzt haben wir Pummel. Achso, genau, was ich gerne von dir wissen wollte. Ich habe in einem Interview hast du erzählt, dass du ja eigentlich aus der DDR stammst. Du warst 2, als die Mauer gefallen ist, wenn ich das richtig sehe.
Das ist korrekt.
Hast du trotzdem noch so ein DDR-Bürger-Feel?
Also ich liebe es ja. Ich habe das Gefühl, es ist so ein, also wirklich, man merkt eigentlich, man kann schon sagen, dass jemand aus Westdeutschland kommt, wenn er sagt, du warst doch nur 2, als die Mauer gefallen ist, kommst du nicht aus dem Osten, war doch schon vorbei. Ja, aber ich mache einen anderen.
Ich kann meine Herkunft nicht verleugnen.
Ja, Rheinland, genau. Was soll ich sagen? Also ja, natürlich, die 90er Jahre habe ich Westdeutschland im Fernsehen erlebt und mein Freundeskreis, mein Familienumfeld bis, sagen wir mal, 2005 im Sommer habe ich, glaube ich, nie wirklich so mal ein Dutzend Westdeutsche kennengelernt. Das war einfach nicht der Fall. Die Leute in meiner Schule, Westberliner natürlich ein bisschen, aber auch nicht super viel. Ja. Ich bin Friedrichshain groß geworden. In meiner Schule, das war die jüdische Schule, die wurde nach dem Mauerfall dann gegründet, war die erste jüdische Schule in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da kamen ganz viele, also die wurde gegründet, weil ganz viele Juden und Jüdinnen aus der Sowjetunion eingewandert sind.
Wo ist die denn? Ist sie in Charlottenburg?
Nee, ja, da gibt es auch eine. Das ist aber die Grundschule, die, auf die ich gegangen bin, weil die damals erst gegründet wurde, die jetzt nur das Gymnasium ist in Mitte, Große Hamburger Straße. Und das Witzige war, und das ist eine ganz eigene Ost-West-Story von, die eigentlich nur in dieser Schule, nur in diesem Moment entstehen konnte, diese ganzen Menschen, die aus der Sowjetunion nach Deutschland kamen und jüdisch waren, die zogen nach West-Berlin, nach Charlottenburg. Charlottenburg, was von Kurt Tucholsky schon als Charlottograd bezeichnet worden ist, weil da so viele Russen, Russinnen, Leute aus Osteuropa, aber auch jüdische Menschen gewohnt haben. Also die wohnten in Charlottograd und kamen jetzt also als Leute aus der Sowjetunion, die DDR war ja auch Sowjetunion, aber sozusagen Schaufenster Sowjetunion, die kamen also jetzt aus West-Berlin, kamen in diese Schule und haben mich und meine Freunde, die weiterhin aus Ost-Berlin kamen und von ihren Muttis immer die Stullen geschmiert bekamen, sozusagen, die haben sich über uns lustig gemacht, weil wir die Stullen immer mitgebracht haben, während sie Geld für den Bäcker hatten. Ja. Das heißt, die Ex-Sowjet-Leute haben uns.
Waren die neuen Wessis.
Haben uns dann als die Stullen bezeichnet, was dann auch zur Bezeichnung meines Freundeskreises wurde. Wir sind bis heute die Stullen, weil das sozusagen ist, was uns auszeichnet. Also, ja, ich glaube, ich habe eine ziemlich tiefe ostdeutsche Prägung durch die Stullen, die mir meine Mama immer geschmiert hat.
Aber hast du das, also gerade auch als Schüler, hast du das auch so, es klingt jetzt auch irgendwie weird, aber also meine Frau, die ist ja, kommt ja auch aus Ostdeutschland, die ist hier in Ost-Berlin aufgewachsen, Kuriner Straße und so. Und da fand ich das interessant, weil ich, für mich ist natürlich gerade Ostdeutschland und die DDR also völlig unbekannt. Ich war nie da als Jugendlicher oder so, ich habe das nie gesehen. Ich habe das quasi nur nach Mauerfall gesehen, aber nie als Land erlebt oder so. Und überhaupt die Vorstellung, dass ein Land, das ja, so sehr man das vielleicht will oder ablehnt oder was auch immer, ja immer auch ein Stück weit deine Identität irgendwie bestimmt, also oder du dich zumindest irgendwie dazu verhalten musst, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das Land, aus dem ich komme, einfach nicht mehr gibt, dass das in einem anderen Land aufgelöst wurde sozusagen. Also als Gefühl kann ich das nicht so nachvollziehen. Ich fand das so interessant, weil ich dann immer so Sachen wissen wollte über die Zeiten der DDR und so. Und manche Sachen wurden mir total gerne erzählt und andere Sachen, habe ich gemerkt, waren vielleicht auch nicht interessant oder nicht wild oder nur für mich aus so Westperspektive völlig wild und aufregend, aber für Menschen, die da aufgewachsen sind, so, hey, ja, normal oder so. Und deswegen ist die Frage, wie sehr du so ein Gefühl für so eine Identität dann schon in der Schule hattest.
Na, ich glaube, also ja, in meiner Familie ist das, glaube ich, nochmal sehr irgendwie
konkret.
Das ist ja beides. Das ist eine Fremdheitserfahrung in der DDR und eine Erfahrung, aus einer Familie zu kommen, die ganz maßgeblich auch die DDR mit aufbauen wollte. Mhm. Auf der Vaterseite und auf der Mutterseite jeweils unterschiedlich. Und jetzt auf der Vaterseite zum Beispiel, mein Großvater war Kommunist und Jude und Widerstandskämpfer, und der war dann in verschiedenen Konzentrationslagern, ist dann nach Shanghai, hat da ein Untergrundradio geleitet, ein kommunistisches, ist dann zurückgekommen aus Shanghai in die DDR und hat gesagt, er will nicht nach Israel, er ist kein Bauer, er will ein kommunistisches Land aufbauen. Und dann hat er 20 Jahre einen Verlag geleitet, also der war wirklich so diese erste Generation Kommunisten, die DDR im Prinzip regiert oder strukturiert haben auf der einen Seite. Und dann mein Vater wiederum, der zwar aus dieser, der Sohn von seinem Vater war und gleichzeitig aber das ungleich schwerer hatte, sich auch in der DDR zurechtzufinden, weil, darüber hat ja Thomas Brasch viel geschrieben, vor den Vätern sterben die Söhne, weil es für die Kinder nicht so einfach war, diesen Auftrag der Väter einfach so fortzuführen. Mhm. Die natürlich nicht die DDR als Ergebnis eines Widerstands gegen die Nazis verstanden haben, sondern ja selber bereits irgendwie sich zur DDR verhalten mussten, die bereits existierte. Also das ist sozusagen eine in sich komplexe Geschichte. Und ich sage das, weil das, was du eben gesagt hast, total richtig ist. Die Frage, wogegen grenzt du dich eigentlich ab und was sind die Koordinatenfelder, in denen du dich bewegst, das ist natürlich unkommunizierbar, weil das hat was mit Sozialisation zu tun. Mhm. Das ist das eine. Jetzt auf der Mutterseite wiederum gibt es nochmal eine ganz andere Geschichte da. Also gibt es mein Großvater, der für eine Weile im Gefängnis war in der DDR, wegen, also nichts Politisches, ja. Aber dadurch gab es nochmal eine schiefe Situation, weil da die Familie zwischen so, okay, Anpassung, damit wir irgendwie wieder wie so reinfinden in diesen gesellschaftlichen Raum, aber gleichzeitig Skepsis, weil der Raum dir das angetan hat, gebaut hat, was auch ein schwieriges Verhältnis zu diesem Land DDR war. Mhm. Und dann hast du 89, 90 den Mauerfall, der ja an sich sehr gut war und der auch in meiner Familie als was Sinnvolles und Richtiges immer bezeichnet worden ist, und gleichzeitig aber dann einen Übergang hin zu CDU und direkt Teil von BRD werden und so, der in meiner Familie eher nicht das war, was man sich gewünscht hätte. Neues Forum war die Idee, oder jetzt nicht neues Forum, aber diese ganze Idee von, okay, jetzt wird die DDR geöffnet und jetzt bauen wir einen besseren Sozialismus. Das war schon so, wie man sich's vorgestellt hat. Man wollte noch nicht den Kapitalismus haben. So. Ja. Also, und allein das, dass man in einer Situation war, in der man nicht den Kapitalismus haben wollen könnte, ist, glaube ich, für westdeutsche Linke wie eine total irrsinnige Gedanke, weil die ja selber immer schon aus einer Situation kommen, in der der Kapitalismus Realität ist.
Ja.
Das heißt, als ich dann Politikwissenschaften studiert habe am Otto-Suhr-Institut an der FU in Berlin, bin ich auf Leute getroffen, die einen völlig anderen Startpunkt und völlig anderes Feld hatten, in was sie ihr Linkssein hineingedacht haben. Während ich aus einer Situation kam, da waren alle irgendwie links sozialisiert und man sozusagen probierte, auf eine ganz andere Weise in eine Differenzierung zu gehen.
Mhm.
Das heißt, ne, und dann kommt sozusagen sowas raus, wie die westdeutsche Seite sagt, hast du schon Adorno Hawk einmal gelesen, und oh, Karl Marx auch der Hammer. Und ich denke mir irgendwie so, ja, Karl Marx, das hängt sozusagen, das ist nun wirklich die Metaware, das ist der Brockhaus meiner Familie sozusagen. Das ist ja klar, das ist ja sowieso da. Und das Besondere ist dann Tucholsky.
Ja.
Ja, das Besondere sind die witzigen Kommunisten, das sind die mich, oder die witzigen Sozialisten, das sind die mich interessieren.
Also klar, aber ich meine auch westdeutsche Linke, die wollen ja sozusagen den Kapitalismus von innen heraus loswerden, aber haben auch keine Idee, wie man es besser machen kann. Und das ist ja die Frage, die, ich würde mich jetzt zum Beispiel auch als links bezeichnen, aber das ist eine der Fragen, die mich wirklich umtreibt, ist, wie kann man den Kapitalismus überwinden auf eine Art, mit der wir irgendwie alle gut klarkommen? Also weil mir fällt im Moment aus der jetzigen Situation heraus, die geht mir richtig auf die Ketten, aber mir fällt gerade keine Alternative ein.
Ja, ich habe darauf keine Antwort. Ich könnte das Problem nur noch vertiefen und sagen, mir wird in meinen Essays vor allem auch, also immer wieder klar, Und ich glaube auch die jetzige Weltsituation zeigt uns das sehr genau, dass das Problem ja nicht in Klammern nur, ja, also nicht nur das ist, was wir Kapitalismus nennen, sondern ganz zentral auch das, was wir Nationalismus nennen. Mhm. Also sowas wie Grenzpolitik oder sowas wie Ukraine-Russland-Konflikt oder so. Das sind doch alles, oder sagen wir, russischer Überfall auf die Ukraine, um es nicht zu gleich wirken zu lassen. Ja. Das sind doch alles Fragen, die hat auch die, also was heißt die hat auch, aber die hat die DDR überhaupt nicht lösen können, weil die ja auch einen, es war ein spießiger, super nationalistischer, strikter Staat mit der krassesten Grenze eigentlich. Das heißt, sozusagen die DDR war ja gar kein Gegenentwurf zu ganz vielen Dingen, die man gegenentwerfen müsste, wenn man irgendwie eine bessere Gesellschaft will. Mhm. Und ich glaube, da würde ich ja, also da würde ich ansetzen und sagen, na gut, gut, Kapitalismus ist das eine, aber ich glaube, die Frage ist doch vielleicht viel breiter gesprochen, wie schaffen wir es, eine Gesellschaft zu bauen, die insgesamt weniger gewaltvoll agiert? Und da sind wir im Moment einfach nicht besonders, auf keinem besonders hoffnungsvielversprechenden Weg. So.
Das stimmt, aber ich glaube auch, ich habe auch das Gefühl, und das ist vielleicht fatalistisch, aber dass die Menschheit auch das gar nicht schaffen könnte, dahin zu kommen. Also ohne Zwang sozusagen.
Ja, ja, frag mich mal. Der Kriegsbeginn war für mich auf jeden Fall ein richtiger. Ich habe wie so eine, das erste Mal, glaube ich, so richtig, so eine Art politische Depression. Als Kriegsbeginn, auch das wieder, ist nicht richtig, der Beginn der Invasion. Ja. Krieg war da schon seit 2014, aber wie so eine Art politische Depression darüber gehabt, dass ich das Gefühl hatte, wie die letzten 100 Jahre waren umsonst. Und auch so die letzten 100 Jahre, die meine Familie ja ganz auch zentral irgendwie auch ja über Generationen jetzt schon für eine bessere Gesellschaft gekämpft hat, waren umsonst. Mhm. Und diese Erfahrung, dieser Vergeblichkeit, die ich theoretisch irgendwie auch wusste und die man ja auch irgendwie immer weitergereicht bekommt in Kunst, in Erzählungen, familiär und so. Und trotzdem hat die Vergeblichkeit, als ich sie so vor Augen gesehen habe, mir total den Stecker gezogen. Es hat mich super traurig gemacht und auch auf so eine tiefe Weise, ich weiß nicht, ob vielleicht verletzt oder entmutigt oder so. Ich fand es extrem traurig. Und da ist das, was du jetzt sagst, also vielleicht schaffen wir es auch einfach nicht. Ja. So, das kann schon sein. Aber dann da kickt dann so ein bisschen mein künstlerischer Impuls zu sagen, aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, sondern vielleicht suggeriert einem die Gegenwart immer, dass man keine Chance hat. Vielleicht sagt die Gegenwart einem immer, ich bin unveränderbar. Mhm. Noch ein halbes Jahr, bevor die Mauer gefallen ist, hat die DDR die suggeriert, das kann nicht enden.
Das haben wir schon immer so gemacht.
Haben wir schon immer so gemacht, das wird auch so weitergehen. Mhm. Und dann hat man gedacht, die Sowjetunion, niemals wird der Hegemon das aufgeben. Mhm. Und zack, halbes Jahr später ändert sich das. Also vielleicht muss man auch der Gegenwart, die einem immer wieder suggeriert, ich bin unabänderbar und das wird jetzt alles immer nur noch schlimmer, dass man der entgegenhält, dass man so handelt, als hätte man eine Chance.
Ja, verstehe. Das ist die schlauste Methode. Eigentlich bin ich auch so, aber es gibt im Moment so viele Dinge, die mich frustrieren. Vielleicht liegt es auch daran, dass man älter wird. Ich weiß auch nicht. Man hofft und das Prinzip Hoffnung einem immer lächerlicher erscheint oder so. Ich bin einfach im Moment so desillusioniert, weil jetzt zum Beispiel, also ein ganz Mini-Beispiel, ich hänge es mal gar nicht so hoch wie jetzt Russland oder so. Ein ganz, ganz kleines Mini-Beispiel. Berlin. In Berlin, habe ich die Wahlbenachrichtigung bekommen für die Klima.
Heute erst, bei mir ist die vor einer Woche angekommen.
Ja, ich habe auch heute erst im Briefkasten aufgemacht. Wie lange hast du? Also ich habe diese Wahlbenachrichtigung bekommen. Und für alle Leute, die jetzt nicht aus Berlin kommen oder so, in Berlin soll jetzt abgestimmt werden, Ende März oder Ende Mitte März, über wie die Stadt klimagerecht werden kann bis zum Jahr 2030 und dass sie sich dazu verpflichten soll, bla bla bla. Und ich merke, dass ich bin ein Riesenfreund demokratischer Prozesse und verteidige die jedes Mal bis aufs Blut. Aber ich merke, dass ich keinen Bock habe, an dieser Wahl teilzunehmen, an dieser Volksabstimmung teilzunehmen, weil mir die Erfahrung der letzten Jahre Berlin zeigt, dass Volksabstimmungen nur dann umgesetzt werden, wenn sie den PolitikerInnen, die gerade in der Macht sind, auch in den Kram passen. Also so wie Franziska Giffey den Deutsche Wohnen enteignen Volksentscheid nicht umgesetzt hat, so wie jetzt Kai Wegner nochmal über das Tempelhofer Feld abstimmen lassen will, ob es bebaut wird, damit er irgendwie das Ergebnis kriegt. Also das hat mich alles so desillusioniert, dass ich das erste Mal keine Lust habe, an einer Wahl-Befragung teilzunehmen, weil ich denke, dass ich mir jetzt für die hier sozusagen den Rücken krumm ankreuze, diese große Mühe auf mich nehme, diese da abzustimmen, nur um dann nachher wieder enttäuscht zu werden. Da will ich mich vor allem auch vorschützen.
Ja, verstehe ich. Also kann ich nachvollziehen total. Ich glaube, ich wurde das einzige Mal so von der Polizei so richtig gewaltvoll weggetragen bei dieser Tempo-Verfällt-Aktion. Ja. Da haben wir damals probiert, so eine, die Zange. anzuwenden. Ich weiß nicht, ob wir, also für diejenigen, die mal Demo, sozusagen Aktivismus mitgemacht haben, es war keine lange Phase. Ich will mich auf keinen Fall stilisieren als jemand, der viel so, Demo-Aktivismus gemacht hat. Aber so ein paar Mal war ich dabei. Es war so praktische Politikwissenschaftsstudium, würde ich sagen. Genau wie man so einmal alle drei Semester hat man das OSI besetzt. Das gehört einfach dazu. Das war so, da hast du geübt, wie man Dinge besetzt. Und die Idee war eigentlich, wir gehen so als Zange aufs Tempelhofer Feld, so aus verschiedenen Ecken. Und dann haben wir so, wir sind hier Bolzenschneider mit und dann schneiden wir so diesen Zaun durch und dann raiden wir dieses Feld, was ja bei der Größe des Feldes auch so ein bisschen witzig ist. Man muss schon sehr viele sein. Auf jeden Fall haben wir das gemacht und dann stellte sich aber an unserem Zaun zumindest heraus, dass irgendjemand den Bolzenschneider vergessen hatte. Was so eine geile linke Story ist. Weißt du, irgendjemand war entweder zu verpeilt, ist einfach liegen geblieben, hat den Bolzenschneider irgendwo vergessen oder hat ein nices Fahrrad gesehen und musste sich schnell mit anderen Dingen beschäftigen. Keine Ahnung, was passiert ist. Auf jeden Fall hatten wir keinen Bolzenschneider und haben dann einfach so einen Sitzstreik vor dem Zaun gemacht. Und dann hatte ich halt irgendwann so ein Polizistenknie im Hals, also so auf dem Nacken und das war nicht so schön. Ja. Aber gut, dann wurde ich weggetragen. Und sozusagen, das war Tempelhofer Feld und vielleicht, also Giffey und Wegner ist wirklich so a match made in hell. So, ich finde wirklich, also Wegner, der, wo soll ich anfangen? Wegner, der diese rassistische Silvesterdebatte ja nicht nur mit befeuert, sondern tatsächlich eine Namenabfrage macht, einen Wahlkampf fährt, der schon ästhetisch an die AfD angelehnt ist. Also sozusagen sich benimmt wie ein Rechtsextremer und jetzt auch rauskommt, dass er in diesem Chat in Facebook dabei war, was war, rechtsextreme Inhalte hat, er war Admin, also nicht nur irgendein Mitglied, sondern wirklich Administrator. All diese Dinge, und dann denke ich so, okay, das sozusagen sieht aus wie ein Rechtsextremer, riecht wie ein Rechtsextremer, benimmt sich wie ein Rechtsextremer, macht Wahlkampf wie ein Rechtsextremer, wahrscheinlich ein Rechtsextremer. Und dann gibt er ein Interview und sagt, also ich möchte ein Bürgermeister für alle Berliner sein. Ja, ich denke mir, das muss doch ein Joke sein. Du musst doch gerade einen Joke machen. Das kann doch nicht an. Also entweder ich renne gleich schreiend aus dem Raum. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das, für alle Berliner, bist du bescheuert so? Alle Berliner, das ist Kreuzberg. Alle Berliner ist Wedding so. Ah, ja. Alle Berliner sind die Jungs, deren Vornamen du hören wolltest, deren Vornamen du wahrscheinlich hoffentlich gar nicht gehört hast. Lächerlich. Also wirklich deswegen, also diese Giffey-Wegner-Nummer, die geht nicht gut zu Ende. Wenn diese komischen SPD-Kreisverbände sich da jetzt, also diese Bezirksverbände sich da jetzt nicht dagegen stemmen. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, wer sind diese SPD-Verbände und wie kann ich die finden? Im guten Sinne, wem kann ich ein Buch schenken dafür, dass sie...
Es hat sich ja schon was, ich glaube Neukölln hat sich schon dagegen entschieden, der Landesverband, der Kreisverband.
Und Steglitz, was ich wirklich so bombe, dass sich der SPD-Verband Steglitz als erstes, da bin ich mal wieder in meinen Vorurteilen also getäuscht worden, würde ich sagen. Und lasse mich gern enttäuschen noch von anderen Vorurteilen, die ich über Randbezirke so habe.
Ja, ich finde den Track-Record von Wegner auch beeindruckend. Ich wäre ja sogar bereit, ihm diese Admin-Sache noch zu sagen, okay, da kann man wirklich fies gelinkt werden, weil das System Facebook es einem erlaubt, jeden zum Admin von irgendwas zu machen. Also da würde ich noch sagen, okay, kann ich noch gelten lassen, dass er da keinen Plan hatte oder so. Es gibt dann Fotos und dann wird es irgendwie ein bisschen weird und auch Likes und so, aber
wenn Deutsche sagen,
jetzt sehr humanistisch.
Sie hatten keine Ahnung, dann würde ich immer zweimal nachfragen. I don't know, ehrlich gesagt. Kai hat schon vor 20 Jahren für so rechtsextreme CDU-Politiker gearbeitet.
Ja, das ist nämlich, ich würde ihm das alleine als singuläres Ding, würde ich ihm noch durchgehen lassen, aber vor 20 Jahren war in Berlin die Aufzeichnung von Talk im Turm mit Haider. Da waren nur 200 Leute im Studio zugelassen und er war einer, also man musste sich darum bemühen, da dabei sein zu dürfen und da war er dabei. Und das ist ja schon, und dann eben diese Vornamensache, die ja 1:1 von der AfD Saarbrücken kopiert ist, diese Vornamenabfrage. Ja. Also ich meine, wie viele Einzelfälle muss ich noch zählen?
Also ich finde schon auch in Berlin Saarbrücken zu kopieren auch schon eigentlich nicht okay. Saarland ist ja nicht nur Rechte, die da komische Dinge tun. Aber vielleicht nochmal Haider, weil unsere ZuhörerInnen, das ist ja schon eine Weile her. Ja. Haider war einfach ein richtiger völkischer Rechtsextremer aus Österreich, der die FPÖ damals angeführt hat. Und das war, in Deutschland dachte man sich so, heißer, was ist denn da in Österreich los? Ja?
Ja, das war so in den 90ern, da war so der... Ja, der hat so die AfD vorweggenommen. Das war so der erste große, fesche Rechtspopulist, der plötzlich diesen Scheiß wieder ungestraft überall erzählen durfte. Mhm. So. Das war echt krass. Ja. Und da wollte Kai unbedingt dabei sein, als der mal in Berlin war.
True.
Unangenehm. Sehr unangenehm.
Aber er wird für alle Berliner wird er sein.
Ja, für alle österreichischen Berliner die beste Wahl. Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall, das ist nämlich etwas, was ich so festgestellt habe, dass mich diese demokratischen Prozesse so zermürben mittlerweile. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ein, das erstmal ist das ein sehr unkritischer Blick, aber ich bin ein sehr großer USA-Fan. Es gibt einfach ganz vieles an diesem Land, was mich begeistert, vor allem natürlich popkulturell gesehen, kommt so alles, was ich gut finde oder erstmal gut finde, irgendwie von da und so weiter und so fort, bla bla. Aber was da gerade passiert, das macht mich richtig fertig. Also weil diese ganzen republikanischen Staaten, die jetzt irgendwie so super strikte bis undenkbare Anti-LGBTQ-Laws, Anti-Trans-Laws, aber auch Anti-Frauen-Laws, muss man ehrlicherweise sagen, verabschieden, dass das irgendwie unter unser aller Augen passiert, das raff ich nicht.
Und was ich daran so, also mal wieder so bemerkenswert finde, ist, erst sagt man, die Linken machen Cancel Culture und dann cancelt man aber richtig.
Ja.
Und ich finde sozusagen, das ist auch so, die Antisemiten sagen, die Juden wollen die Welt regieren und dann versuchen sie die Welt zu regieren. Also du kannst sozusagen in diesen komischen Dynamiken immer schon so ein bisschen ablesen, was da eigentlich, ne, die AfD spricht vom großen Bevölkerungsaustausch.
Ja,
ja, da wird einem Angst und Bange, was die als nächstes vorhaben. So. Ja. Ich finde sozusagen, du siehst dieses spiegelbildlich, muss man einfach sagen, die Republikaner führen sich auf wie die krassesten Vertreter in der Cancel Culture im Moment. Ja. Nämlich einer Cancel Culture, die sogar sowas wie das Geschlecht von dem Partner, der Partnerin von einem bekannten Person zu nennen, eigentlich illegalisiert. Das ist ja das Eigenartige an diesen Gesetzen, dass die das Reden über Geschlecht im Allgemeinen illegalisieren.
Ja.
Florida ganz vorne mit dabei. Also ja, USA sieht alles nicht so richtig gut aus. Was soll ich sagen? Ich bin nicht der Richtige, um hoffnungsvolle Sachen zu sagen. Müsst ihr beim nächsten Mal wieder reinhören, da wird es bestimmt wieder besser.
Ja, aber irgendeine Form von Hoffnung brauchen wir doch. Also ich meine.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, so tun, als hätte man eine Chance, ist sozusagen, finde ich, die beste Möglichkeit, weil man dann sich nicht irgendwas vormachen muss. Also man muss nicht so tun, als wäre die Welt, als wäre die Welt sozusagen besser, als sie ist. Ich finde, die entscheidende Frage ist, muss man eine Aussicht auf Erfolg haben, um das Richtige zu tun?
Ja.
Das ist die entscheidende Frage. Und ich glaube, da liegt so was Berechnendes drin. Meinetwegen auch was Kapitalistisches, dass man sagt, ich mache das nur, wenn ich weiß, dass ich auch eine Chance habe. Ich gehe nur zum Volksentscheid, wenn ich weiß, dass ich damit Erfolg habe. Und wenn ich keinen Erfolg habe, bin ich enttäuscht und gehe nicht mehr hin.
Ja.
Und ich sage, aber ist das überhaupt der sinnvolle Winkel darauf? Oder müsste man nicht sagen, du gibst doch nicht jemandem, der nach Geld fragt, Geld, weil du glaubst, der macht damit was Sinnvolles. Sondern du gibst der Person Geld, weil sie kein Geld hat und weil sie dich danach fragt und weil du welches hast. Und ich finde so, also eher auf eine Weise, du tust Dinge, weil du sie zu tun hast, weil es deine Pflicht ist und nicht, weil du eine Chance auf Erfolg hast. Auch weil Erfolg eine Sache ist, die wir wahrscheinlich immer erst im Nachhinein so richtig abschätzen können.
Aber ist der Glaube an Hoffnung und auch so eine Art Selbstschutz, so eine Art Seelenhygiene, sich die Hoffnung nicht kaputt machen lassen zu wollen, nicht auch wichtig?
Total, irgendwo muss es so einen Kern geben an, man kann es nennen, wie man will, Trotz, Hoffnung, Wut, Untröstlichkeit, aber eine, die einen aktiviert, also irgendwas, bei dem man sagt, nee, so leicht, hier hört es jetzt nicht auf. Es kann sein Brecht, der sagt, es muss ein gutes Ende geben, es muss.
Ja.
Und wenn es nicht gut ist, ist noch nicht das Ende so. Also ich finde, Brecht featuring Sprichwort.
featuring Wandtattoo.
Ja, genau. Brecht featuring Wandtattoo, ja. Also ich finde, man kann sich da sehr unterschiedliche Ideen zurechtlegen. Ich glaube, entscheidend ist, handlungsfähig zu bleiben.
Ja.
Also wie schaffst du es weiterhin, das Richtige zu tun, selbst wenn du dir nicht sicher bist, ob du damit Erfolg haben willst. Ich glaube, wirst. Das, glaube ich, ist tatsächlich für mich zumindest eine der zentralen Fragen. Und wenn es ist, die Hoffnung, und wenn es ist, I don't know, der Glaube an irgendwas, was nicht in dieser Welt ist, würde ich sagen, nu, dann glaub halt daran. Das ist sozusagen, wenn das bei dir bleibt, kannst du das auch machen.
Streitest du viel privat?
Nee.
Es gibt ja so Leute, die finden das zum Beispiel in Beziehungen total wichtig zu streiten. Die sagen, das ist so für Seelenhygiene und so.
Ja, ich diskutiere sehr viel.
Ja.
Ich streite. Also, nee, kann man so nicht sagen.
Das ist ja so interessant, weil du Bücher schreibst und Essays, die ja durchaus ein Streitgespräch initiieren sollen.
Das ist Seelenhygiene.
Ja, aus dem System kriegen.
Ja, natürlich, das ist wie ein Ballerspiel. Meine Essays funktionieren für mich viel eher wie ein Ballerspiel.
Aber hättest du nicht ein friedlicheres Leben, wenn du Ballerspiel
spielen würdest? Wie Death Metal? Oh ja, Gott, hätte ich ein friedliches Leben, oh mein Gott. Nein, natürlich, das ist schon auch ein bisschen stressig, diese ganze Nummer. Und ich habe es mir auch nicht ausgesucht, ne? Also sozusagen dieses erste Buch. Ich habe damals gedacht, ich habe immer wieder im Studium und auch davor und danach Bücher gefunden, die sind nicht bekannt oder so, die habe ich in irgendeiner Fußnote entdeckt, dann habe ich mir die angeguckt und dachte, wow, das ist wirklich der Hammer. So.
Ja.
Und das, ich denke, es ist wie so literarische Flaschenpost. Die ist irgendwann geschrieben worden, ins Meer der Bücher, der Bibliotheken geworfen. Und dann ziehst du es irgendwann wieder raus und findest da irgendeine Nachricht, die mit dir spricht. Ich dachte, ich schreibe auch so eine Flaschenpost. Ich habe Bock, mich mal hinzusetzen und dieses Desintegriert euch Buch zu schreiben und zu sagen, damit ihr in 20, 30 Jahren seht, an welchem Punkt wir waren und was wir gedacht haben, was irgendwie witzig wäre. Und irgendwie einen Zugriff auf Welt, der cool wäre. Und ich habe diese Flaschenpost ins Wasser geworfen und die wurde direkt wieder rausgezogen. Und so plötzlich haben alle mit dieser Flaschenpost sozusagen diese ausgewickelt und damit irgendwas gemacht. So. Natürlich überhaupt nicht das, was ich damit machen wollte. Ja. Also natürlich, du sagst in dem Buch, sage ich immer wieder, ich will nicht über Antisemitismus, ich will nicht über Shoah, ich will nicht über Israel reden. Und was passiert bei der ersten Debatte um Shoah und Literatur? Czolek muss was dazu sagen. Ja. 10 verschiedene Redaktionen fragen mich an, ob ich nicht was darüber sagen will. Ich sage, Leute, really jetzt? Also habe ich nicht. Naja, also sozusagen, ich glaube, da drin liegt schon eine Art von den Versuch, und das ist ja das Großartige, was Literatur kann, was auch Lyrik, finde ich, kann, ist, ein Gespräch zu initiieren, was über die Generationen hinweg und über unsere Zeitalter hinweg läuft und bei dem man sagen kann, also im Judentum sagt man, wenn du Tora studierst, treten all die toten Rabbiner mit dir in den Raum, weil die Kommentare geschrieben haben und so. Und so stelle ich mir das auch vor mit meinen toten Familienmitgliedern, dass die sozusagen, wenn ich Gedichte schreibe, dann sind die alle mit mir da. Ich kann mit Thomas Prasch kommunizieren, ich kann mit Brecht kommunizieren, ich kann mit, weiß nicht, Hannah Arendt kommunizieren, ich kann mit ganz vielen Leuten kommunizieren, wenn ich schreibe. Und das, finde ich, ist eine Kraft, die kenne ich von nichts anderem. Das kann kein Film, das kann Musik nur sehr begrenzt, finde ich. Das kann ein Gespräch natürlich nicht, weil die Leute ja nicht da sind. Das kann vielleicht Gläserrücken, wenn man an sowas glaubt. Aber ich finde sozusagen, Literatur hat in dieser Hinsicht eine einzigartige Kraft, dieses Gespräch mit den Toten oder das Gespräch über die Generationen hinweg zu ermöglichen. So, das heißt, mag sein, dass es stressig ist, aber also es ist nicht der Grund, warum ich es gemacht habe.
Ja.
Ich habe diese Bücher nicht geschrieben nur für die Lebenden. So, und das unterschätzen die Lebenden, haben sie, es gibt so diesen Narzissmus der Lebendigkeit. Die Leute glauben immer, nur weil sie lebendig sind, rede ich mit ihnen. Aber das ist natürlich nicht der Fall unbedingt. Ich rede auch manchmal mit den Toten.
Also standing on the shoulder of giants sozusagen.
Nein, talking to into the ears of giants. Ja.
Es geht am besten, wenn man auf den Schultern standet.
Manchmal ziehe ich den auch an den Ohren. Ja. Manchmal entferne ich den auch die Haare da drauf. Ich finde, man kann ja mit so Ohren und Köpfen alles Mögliche machen. Und ich finde, auf keinesfalls ist das nur Wertschätzung. Das ist schon auch Abarbeiten an Dingen, die, also auch sowas wie der Glaube an die DDR ist natürlich was, daran muss man sich ja auch abarbeiten. Das ist ja nichts Gutes. Also da sind ja auch viele Dinge, ich glaube, unsere Kapazität, kritisch auf Dinge zuzugreifen, ist natürlich auch begrenzt. Und bestimmte Dinge können wir, dann sind wir auch erschöpft. Darum ist es auch wichtig, dass dann was Neues kommt und Leute in der Lage sind, das nochmal ganz anders zu sehen. Und jetzt hatte ich irgendwie so einen Lauf oder so eine Situation, in der ich das Gefühl hatte, ich kann ganz gut kritisch gerade zugreifen auf die Gegenwart, weil ich so einen Blickpunkt habe, der so doppelt entfernt ist über diese jüdische und diese ostdeutsche Geschichte, die es mir erlaubt, auf eine Weise unverwandt oder fremd auf dieses Land raufzuschauen und auf diese Gegenwart und mich zu wundern. Und ich glaube, und diese Verwunderung dann in Bücher zu fassen oder in Gedichte.
Ist sozusagen die Lyrik für dich dann die Seelenhygiene, die du zwischen den Essays brauchst?
Oder nee, neben den Essays? Ich würde eher von Klaviaturen sprechen. Also zu sagen, ein Essay ist eine andere Tonart als ein Gedicht.
Ja.
Und die ermöglicht dir an den Ausdruck unterschiedlicher Emotionen, aber auch anderer, also wirklich anderer Inhalte oder anderer Wahrheiten, wenn man so will. Also ich kann mit einem Essay, ich würde sagen, meine Essays sind viel mehr, drehen sich um Handlungsmacht, um Dinge verändern, um Kritik, um was Aktives, um Wut. Das sind so Gefühle, die da drin eine große Rolle spielen. Während in der Lyrik sowas wie, was machen wir mit der Hoffnung, was machen wir mit der Untröstlichkeit? Also Lyrik ist stärker an solchen.
Emotionaler eigentlich. Also,
vielleicht, das andere sind ja auch Emotionen.
Ja, gefühliger sozusagen.
Vielleicht, ich weiß, es klingt alles irgendwie so mies. Also auf jeden Fall macht Lyrik, weil ich kann nur sagen, guckt es euch an, Lyrik macht was anderes, finde ich, als die Essays. Und wenn ich im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main eine Ausstellung mache zur Kulturgeschichte jüdischer Rache mit den Leuten da, dann ist es auch nochmal völlig andere Art, eine Geschichte zu erzählen. Ich habe auch schon Gedichte über jüdische Rache geschrieben, aber das ist nicht das Gleiche, wie in eine Ausstellung zu gehen. Und die Frage, was ist eigentlich da der Unterschied? Das, glaube ich, ist eine super interessante Frage, die man vielleicht auch, wie die Frage selber ist das Interessante. Also sprich, geht mal auf diese Weise in ein Theaterstück, guckt einen Film, geht mal in eine Ausstellung und lest mal ein Buch dazu und überlegt euch, was, wie unterscheidet sich das jetzt, obwohl das alles das gleiche Thema hat. Ja. Was sozusagen, was macht der Raum im Theater, bei dem ihr sitzt und auf der Bühne passiert was? Und was macht es, durch eine Ausstellung zu gehen, bei der die Ausstellung statisch ist, aber euer Körper bewegt sich durch? Ist das nicht was völlig anderes? Ihr könnt die Geschwindigkeit selber bestimmen, ihr könnt entscheiden, was ihr euch genauer anschaut, was ihr ignoriert. Mhm. Ist nicht Theater ein anderes Ausgeliefertsein auch als ein Buch, was ihr zu Hause auf dem Schoß aufschlagt, bei dem ihr eure Katze streichen könnt und einen Tee trinken? Ist auch ein völlig anderes. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann macht ihr es zu. Ja. So ein Theaterstück kannst du nicht einfach zumachen. Da musst du aufstehen, da musst du sagen, Entschuldigung, du musst rausgehen aus dem Raum. Da bis dahin haben dich alle gesehen. Das war peinlich für dich und du weißt nicht, wie es weitergeht, während du so ein Buch ja irgendwann wieder aufmachen kannst.
Es gibt das ja auch. Ich habe das schon erlebt, als ich in München studiert habe und dann bin ich öfter in die Kammerspiele gegangen. Da habe ich erlebt von Abonnenten, dass ein Stück, während es läuft, zu verlassen, auch eine Protestform sein kann. Also ich habe da Stücke gesehen, wo Leute rausgegangen sind und dann, als sie an der Bühne, weil da muss man immer so kurz an der Bühne vorbei zum Ausgang, wenn sie da schon noch gesagt haben, was ist das für ein Mist, und dann rausgegangen sind.
Ja,
so.
Ja, geil. Und ja, und kannst du beim Buch natürlich nicht machen. So ein Buch anschreien kannst du zwar, aber kommt bei mir nicht an. Oder um mit Edgar Wasser, auch ein Rapper, den ich ganz gern habe, zu sprechen, der sagt, es mir doch scheißegal, ob mein Track dir gefällt. Ich meine, dein Klick wird doch sowieso gezählt. Also wenn du das Buch schon gekauft hast, ist mir auch egal, ob es dir gefällt oder nicht.
Ja, Edgar Wasser ist super, den liebe ich auch sehr. Hat ja auch sehr lange mit Fat Tony zusammen.
Ja, beide super.
Na, total.
Fat Tony tauchte letztes Jahr bei meinem Geburtstag in einer Bar von Freunden völlig random auf. Und meinte, hallo, ich bin Fat Tony.
Also, Fat Tony. Ich war auch schon hier im Podcast.
Ja.
Super Typ.
Ja, super Typ. Und ich hatte irgendwie so 2-3 Leute so Parsi-mäßig mit.
Also, wir hatten den auch eingeladen, der war jetzt nicht wie bei dir.
Ja, der ist sicher aber vorbei. Und ich meinte, Fat Tony, krass, schön, ich mag dein Zeug. Ja, geil, dass ich auf deinem Geburtstag sein kann. Du kannst auch mal zu einer meiner Shows kommen. Und hier, Fat Tony, wenn du das hier hörst, ich war noch nicht bei einer deiner Shows und ich möchte noch auf eine von deinen Shows kommen.
Ja, das muss auf jeden Fall noch erledigt werden. Da hast du es gerade auch schon mal angesprochen, dass diese Ausstellung über Rache oder über jüdische Rache, die du kuratiert hast. Was ich ja so interessant finde, ist das für dich, und das ist etwas, wo ich in letzter Zeit oft hier mit Gästen drüber rede, dass wir alle so eine Generation sind, die mittlerweile irgendwie, die verächtliche Version ist immer was mit Medien, aber die eigentlich die Möglichkeit hat, beruflich super viel auszuprobieren. Und ein Autor und Lyriker, der dann auch noch eine Ausstellung kuratieren kann, was ja erstmal eine ganz andere...
Und einen Track auf einem Rap-Album aufnehmen.
Oder einen Track auf einem Rap-Album fantastischer Culture-Hip-Hop-Produzenten aufnehmen kann. aber was ja eine ganz andere Disziplin ist, also eine Ausstellung zu kuratieren, wie du es gerade auch schon so ein bisschen erklärt hast, das ist ja auch crazy auf eine gewisse Art, dass man das alles machen kann, so nebeneinander.
Total, total. Und ich manchmal liege ich irgendwie so im Bett und denke mir so, bist du denn wahnsinnig, das alles zu machen? So. Also ich glaube, da muss ich auch sagen, waren die letzten 5 Jahre natürlich besonders intensiv, seit Desintegriert euch erschienen ist 2018. Das war schon auch nochmal wie so, nochmal einen Gang hochgeschaltet, nochmal irgendwie in einen anderen Turbo gegangen. Das war ja auch überhaupt nicht, wie gesagt, es war nicht absehbar, das war kein Plan oder so. Ja. Obwohl ich sagen muss, Berlin, und ich finde, das war schon der Spirit der 90er, ne? Du kannst halt alles ausprobieren. Ich finde schon, das ist auch irgendwie so ein Berlin-Phänomen, nicht? Dass du halt in Berlin, ich weiß noch, als ich jünger war, so in meinen Teens, da bin ich einen Tag, das habe ich sehr bewusst gemacht, habe ich eine Gitarre genommen, bin in den Park und war der Gitarriero. Und dann bin ich einen anderen Tag mich in Matrix und habe Hip-Hop gedanced. Und den dritten Tag war ich bei Freunden, habe Tüte geraucht. Und also sozusagen habe immer wieder total unterschiedliche Dinge getan. Und das war für mich Ausdruck von einer Freiheit, die ich auch nur in Berlin hatte. Ja. Ich hätte nirgendwo anders all diese Dinge gleichzeitig sein können. Und so ging das dann weiter. Ne? Ich habe Politik studiert. War aber auch DJ in meiner Uni-Zeit. Also ich habe viel aufgelegt in der Zeit, bis ich durch ein Hörtrauma hatte. Da haben mir die Giganten zurückgebrüllt in mein Ohr. Dann fing das mit der Lyrik an. Dann war das auch mit dem DJing nicht mehr so wichtig, weil Lyrik irgendwie so die Form wurde. Also ich habe schon immer irgendwie meine Finger in 5 verschiedenen Sachen drin gehabt. Und es hat sich immer angefühlt wie so eine Art, als würde man, und das ist ja vielleicht auch das Grundproblem, sozusagen, woran hältst du dich fest in der Gegenwart, die so wenig Dinge hat, an denen man sich festhalten kann. Und da finde ich, ist, du musst ja irgendwie deine Haken in luftleeren Raum hauen. Und ich finde es, also es gibt ja beim Klettern diese 3-Punkt-Technik, wo du immer nur ein deiner 4 Gliedmaßen löst, um weiter zu klettern. Ja, ne? Also du sagst sozusagen, wenn du Finger, Finger, Fuß, Fuß hast, dann bewegst du nur 1 davon. Ja, und ich glaube, vielleicht ist mein Versuch da auch so eine Art 4- oder 5-Punkt-Technik zu machen, bei der ich immer wie in verschiedenen Dingen einen Finger drin habe, damit ich nicht abrutsche, und in diese Kontingenzsituation, in diese Beliebigkeit hineinfalle, die ja einen total fertig machen kann.
Ja. Ich habe bei mir aber manchmal das Gefühl, ich mache so eine 4-Punkt-Technik, wo ich versuche, dann alles gleichzeitig loszulassen und mich dann sofort wieder festzuhalten an einer anderen Stelle.
Das ist ja dann so Kletter-WM, ne?
Ja.
Da, wo die Leute dann so jumpen, quasi so einen Überhang jumpen und sich dann so mit einer Hand und dann so, und so. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, sie sehen ihn nicht, aber es ist quasi ein geborener Kletterkörper, der hier vor mir sitzt. Also sozusagen,
muss man so sagen,
ja, Nils, du machst Podcast, um die anderen Leute nicht zu beschämen, aber
ich habe die Kletterskills to pay the bill.
Du kannst auf jeden Fall diesen Jump machen. Ich schaff das nicht. So. Ich krieg's nicht hin.
Ja, ich habe das ja auch bei Mission Impossible oft genug gesehen, wie er dann da plötzlich, dann greift er doch so um und dann hängt er doch quasi, also nach vorne am Felsen. Das ist ja eine geniale Szene.
Ja.
So mache ich das eigentlich auch immer. Ich habe ja auch hier eine Boulderhalle direkt in die Ecke.
Siehst du, meine einzige Pop-Referenz ist, wenn ich morgens im Bett liege und nicht aufstehen will und zum 10. Mal gesnoozt habe, sage ich, get up, Trinity. Get up, Trinity.
Machst du Sport?
Ich gehe seit einigen Jahren tatsächlich regelmäßig laufen. Das ist so der Hauptsport, den ich mache. Ja, und dabei höre ich Podcasts, weil ich bin so ein bisschen ein ungeduldiger Mensch und ich bin schnell abgelenkt. Und wenn ich Podcasts zu Hause höre, bin ich sofort, nach 5 Minuten habe ich vergessen zu hören. Ja. Und das heißt, Laufen ist super, um einfach mal 25 Minuten, 30 Minuten einfach so fokussiert irgendwas hören zu können.
Ja, das stimmt. Muss ich auch wieder mit anfangen. War auch der beste Ort für mich, Podcasts zu hören. Jetzt mache ich das mittlerweile, ich mache so Podcasts an, stecke es mir in die Hosentasche und dann laufe ich durch die Wohnung und mache irgendwie Sachen und höre da dann so Podcasts. Das geht auch noch einigermaßen.
Also ich weiß nicht, ob auch als Sport gilt Kochen, aber ich koche super gerne.
Ja, doch, also es gibt ja
schon ein
sportliches Level an Kochen.
Schon anstrengend. Das Einkaufen ist anstrengend, das Hochschleppen.
Ich habe neulich mal recherchiert über so in Amerika, wollte ich mal rausfinden, wie diese, man kennt das auch oft davon, State Fairs, also diese Rummel, diese Jahrmärkte oder so, dass die Leute da immer so Chili-Wettbewerbe machen. Wer kocht das beste Chili bei uns im Ort oder so?
Also pass mal auf, ich war ja für ein Jahr in Texas, in Nord-Texas, im sogenannten Panhandle, der so heißt, weil dieser Teil von Texas aussieht wie der Griff von Texas, an dem man den Rest von Texas hochheben kann. Ja. Und da gab es ein Treffen, das hieß, da war ich live zugegen, also ich weiß, dass es das gibt, es heißt Rattlesnake Roundup, da treffen sich die Cowboys aus Nord-Texas und vergleichen ihre Klapperschlangen, no shit, und wer die längste Klapperschlange hat.
Also wir reden jetzt hier nicht über Penismetaphern, sondern echte
Klapperschlange, wer die längste Klapperschlange hat, hat gewonnen.
Wir reden immer noch nicht über Penismetaphern.
Nein, immer noch nicht, da werden die gemolken. Da werden dir nicht das Gift rausgemolken.
Ich frage es nicht nochmal.
Dann werden sie gehäutet, dann werden sie frittiert und dann werden sie gesnackt.
Wirklich?
Ja. Ich hab's mir
Kann
auch
man
gekauft.
Die essen?
Ich habe es mir für $7 gekauft und habe es dann nicht übers Herz gebracht. Ich habe es nicht
gekriegt. Wieso? Voller Gift?
Boni, oh nein. Also es wird immer noch Klapperschlangen. Also es ist tatsächlich eine frittierte, sehr knochige, sieht ein bisschen aus vielleicht wie so Hühnerfüße oder so, ein bisschen knochig.
Und dann werden die so geschnitten oder was? Man frittiert so eine ganze Schlange und dann schneidet man da so 5 Stücke raus.
Also
oder?
Wo ich da war, das ist wie so ein Pit, also wie so ein riesiger, wo so Gladiatoren sich fertig machen. Ja. Das ist so eine riesige Senkgrube und da drin ist so ein Typ mit so einer weißen oder auch blauen Schürze aus so einem schweren Gummistoff, hat so eine Art Machete in der Hand und greift dann immer so die nächste Schlange, melkt die an so einer Art Trog, dann kommt dann so das Gift
Kopf
rein.
Die öffnen so den Kopf und die Zähne werden da so reingesteckt.
So wie manche Leute können das unter der Zunge, wenn die so die Zunge unterdrücken, dann spritzt es so raus. Ich glaube, so ist es bei den Schlangen auch. Und dann werden die so gemolken und dann so zack, wird ihnen der Kopf abgehauen von diesem Machete und dann werden die so aufgeschnitten und die Haut wird natürlich anders verarbeitet.
Ja.
Also natürlich
zu Stiefeln natürlich?
Schlangenleder-Stiefel oder Schlangenleder-Portemonnaie oder so. Und dann quasi wird der Rest wird gegessen.
Sehr crazy.
Ziemlich.
Das ist
Rattlesnake Roundup.
Und wie züchtet man denn besonders lange Schlangen, ist da ja auch die Frage.
Also, nicht züchten, ich hoffe, dass die natürlich beim Cowboy-Reiten gefangen haben.
Natürlich. Ja, aber die wollen doch gewinnen, dann züchtest du doch eine möglichst lange. Also Schlangen essen ja immer alles so ganz, die schlucken doch alles so ganz runter und verdauen es dann, wenn sie es runtergeschluckt haben. Da musst du ihnen also immer Sachen zu essen geben, die sie möglichst dehnen. Irgendwas, was sie so lang zieht, sozusagen.
Ja. Und JBL-Box oder so. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt. Ich sehe hier gerade keine JBL. Ich don't know.
Du musst denn irgendwie Rohrmäuse oder sowas. Keine Ahnung. Aber es ist interessant.
Rohrmäuse?
Ja, was weiß ich.
Was ist denn Rohrmaus?
So eine besonders lange Maus.
Die aussieht wie ein Rohr.
Ja.
Okay, ja. Warum nicht?
Irgendwas, was die Schlange dehnt. Ich muss dir Essen geben, das die Schlange dehnt, damit ich den Rattlesnake Roundup.
Wir reden immer noch über Schlangen, ne?
Ja, ja, wir reden. Aber das ist ja wirklich faszinierend. Nee, aber ich habe mal bei dieser Chili-Sache habe ich mich dann rausgefunden, es gibt überall in jedem Dorf gibt's so Chili-Wettbewerbe. Ja. Und es gibt aber eine
Welche Gegend?
In Amerika, überall in Amerika gibt es Chili-Wettbewerbe.
Nicht überall, es gibt doch nicht überall Chili. Doch. Überall.
Ja, okay. Ja. Und es gibt eine nationale Chili Association, in die du eintreten musst. Das kostet $15 im
NCAA.
Jahr. NCA? $15 Jahresbeitrag. Ja. Und dann darfst du bei den nationalen Chili-Entscheiden nämlich mitmachen, wenn du vorher die regionalen Chili-Entscheide gewonnen hast.
Nice.
Und dann gibt es einmal im Jahr die Meisterschaft, die ist, glaube ich, immer woanders. Ich glaube, jetzt ist sie in Orlando oder so. Und dann treffen sich da irgendwie 300 Leute und kochen Chili um die Wette. Und du kannst da hingehen, auch als Gast, und dann alle Chilis probieren, weil es auch immer einen Publikumspreis gibt und
du
so.
Du sagst es schon so, als wärst du zahlendes Mitglied.
Nee, habe ich ja tatsächlich kurz überlegt, weil ich es faszinierend finde, weil ich finde, es ist eine coole Mitgliedschaft.
Ja, ja.
Aber habe ich noch nicht gemacht. Es gibt auch, ich habe auch vor kurzem einen Ort entdeckt in einem Stadtteil von Louisville, Kentucky.
Ja.
Der heißt Schnitzelburg. Das ist da sind so deutsche Auswanderer ganz viel, irgendwie 1800, schlag mich tot, hingegangen. Und in Schnitzelburg Schnitzelburg ist sehr links, sehr queer. Und da wer hätte das gedacht? Da gibt es eine große Community. Da ist einmal in der Woche in einer Bar, wird German Crowd Elektronik aufgelegt. Also so 70er, also Can und sowas. So ein Sound wird dann da gespielt. Und ich verfolge diesen Ort auf Instagram mit wachsender Begeisterung und denke immer, ich muss eines Tages unbedingt nach Schnitzelburg, weil ich alles super finde. Und da kann man auch Mitglied werden der Förderer Schnitzelburgs.
Muss Ziele haben auf jeden Fall. Ja. Ich finde, Schnitzelburg besuchen ist doch ein total gutes Ziel.
So, jetzt haben wir, wir lavieren die ganze Zeit, es funktioniert ganz gut, finde ich, bis jetzt, es läuft ganz gut, wie wir so um die zentralen Dinge rumlavieren.
Hast du zentrale Dinge noch da, oder was?
Nee, ich finde, deine drei Essays sind ja dein zentrales Werk sozusagen, von dem aus.
Also mein Hauptwerk,
dein Hauptwerk, genau, wo du ja auch gesagt hast, damit ging es dann auch so los, mit dem ersten und jetzt das aktuellste, gerade, ich glaube, Anfang dieses Jahres erst erschienen.
Ja, Ende Januar, genau.
Versöhnungstheater. Also ich bin jetzt die ganze Zeit ganz gut drumherum gekommen, aber wir werden es hier und da vielleicht nochmal entlang schrammen. Du beschäftigst dich ja viel mit so einem deutschen Gefühl von, überhaupt wahrscheinlich so mit einem deutschen Gefühl, mit einem deutschen Gegenwartsgefühl, mit einem deutschen Verständnis von Geschichtsschreibung, deutsches Verständnis vom Deutschsein auch. Und findest da verschiedene Beispiele und bist auch sehr streng damit, was außer dir keiner ist, weswegen ich das so fantastisch finde. Ich habe aber, ich hatte eine sehr konkrete Frage, weil es auch immer viel in deinen Essays darum geht, wie Deutsche eben mit der Vergangenheit umgehen, auch so dieses, ich meine, das Klischee kennen wir nun wirklich alle schon, dass irgendwie bei Umfragen die meisten Deutschen sagen, meine Großeltern waren im Widerstand und so, dieses, da irgendwie diese Geschichtsverfälschung im eigenen Kopf und auch so dieses, ich habe keine Lust mehr darüber zu reden, das ist ja alles, ist ja so, das ist ja, sind ja diese klassischen Problematiken sozusagen. Ich habe das Gefühl, dass ein großer Turning Point und ein großes Problem in der deutschen Geschichtswahrnehmung, vor allem innerhalb unserer Generation, das Jahr 2006 war, als die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland stattgefunden hat und plötzlich das Deutsche und Deutschsein wieder, man sich dafür wieder nicht mehr schämen sollte und das wieder eine Qualität sein sollte und wieder toll sein sollte und so. Würdest du das ähnlich terminieren?
Ja, total. Ich sehe das genauso. Ich glaube, ich habe halt auch 2006 Abi gemacht. Es war zufällig tatsächlich das Jahr, in dem das gleichzeitig passiert ist. Und ich habe in diesem Jahr auch mit der WM zu tun gehabt, weil ich im Olympiastadion damals Geld verdient habe, weil ich Bier in einem Rucksack verkauft habe.
Cool.
Also ich gotta make the money. Ich hatte wirklich so einen 20-Kilo-Rucksack und habe dann mit so
Fahne
und so eine Kasse und hab so. Und das war so wie auf, also selbstständig, also wie ich jetzt eigentlich auch arbeite, nur ich verdiene quasi ähnlich mein Geld und da habe ich quasi das Bier so gezapft und dann immer verkauft und dann war ich bei diesen ganzen WM-Spielen bei vielen dabei, auch beim Finale tatsächlich, also ich war im WM-Finale im Olympiastadion, was super war, weil die Leute danach wahnsinnig viele Becher stehen lassen haben, indem ich dann meinen Spanienurlaub finanziert habe, aber darum geht es ja nicht. Also wenn man sich anschaut, wie die 90er Jahre in Berlin noch funktioniert haben, dann war das noch eine Zeit, in der sowas wie Deutschlandfahne und Nationalstolz und so, das war schon was der Rechten gehörte.
War unangenehm, ne?
Genau. Ja, naja, überleg doch mal diese Fotos von Rostock-Lichtenhagen mit diesem Dude mit der Deutschlandfahne, der sich in die Hose gepisst hat. Das war was Deutschlandfahne bedeutet. Mhm. So. Und plötzlich 2006, und das war für mich tatsächlich eine Erschütterung und so eine Erschütterung zeigt ja dann häufig auch, dass man selber dachte, man ist sich ähnlich, ist man sich aber gar nicht. Dass nämlich plötzlich in meinem Umfeld auch und auch sozusagen in der Öffentlichkeit allgemein und in den Feuilletons und so diese Rückkehr der Deutschlandfahne so bejubelt wurde, als wäre jetzt endlich mal Zeit dafür. Mhm. Und ich glaube den Leuten das und ich glaube den Leuten auch, dass sie es damit gut gemeint haben. Also sozusagen, es geht nicht darum zu sagen, oh, das sind alles verkappte Nazis oder so, das ist nicht der Punkt, sondern die Frage, die mich beschäftigt hat seitdem und die ich auch in den Büchern aufgreife, ist, warum hatte ich dieses Gefühl nicht? Was ist der Unterschied? Wo kommt diese Erleichterung her? Und wie kommt es, dass sozusagen ein ganzer Teil einer Gesellschaft diese Erleichterung verspürt und dabei gar nicht behaupten muss, dass sie eine Gruppe sind, wenn ihr Gefühl sie miteinander verbindet? Und ich glaube sozusagen, das ist das Eigenartige, dass da hintenrum eine Gemeinschaft der Deutschen sichtbar wird in ihrer Erleichterung, ja, die sich selber, wenn du sie interviewen würdest, immer dekonstruieren würde, immer sagen würde, nein, also damit haben wir wirklich nichts mehr zu tun. Mhm. Und diese eigenartige Spannung zwischen dem, was die Leute sich selbst erzählen und dem, was die Leute dann fühlen und was sie dann tun und was sie dann wählen und so, das ist das, wo sozusagen mein Stift, das ist der Crack, in den mein Stift dann quasi reingeht und probiert es aufzuhebeln und zu sagen, okay, was heißt denn das eigentlich? Und da ist Versöhnungstheater, glaube ich, der Schritt, der am weitesten geht im Moment von meinem Denken, zu sagen, was heißt denn das, wenn wir uns seit Jahrzehnten eine bestimmte Story erzählen, also wie wir gut aufgearbeitet haben und so weiter und so fort, und zeitgleich aber eigentlich auf der realen Ebene also was völlig anderes passiert, nämlich die Normalisierung von sowas wie deutschem Nationalismus, dem Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses, der Normalisierung von Heimatbegriffen und so weiter, die ja wirklich, also selbst bei bestem Willen nicht das Gleiche sind, wie wir haben gut aufgearbeitet. Das ist ja nun wirklich was anderes.
Ich finde, da gibt es so Momente, die sich bei mir so eingebrannt haben in der Netzhaut, die ich so bemerkenswert finde. Zum Beispiel, also gerade in Bezug auf dieses komische sogenannte deutsche Selbstbewusstsein, das es dann plötzlich wieder gab und diese Lust an der Fahne und so, die ich auch nie verstanden habe, auch diese Lust an dem Wort Patriotismus, die Lust an dem Wort Heimat mit Seehofer und seinem Heimatministerium, wo das dann jetzt überall draufsteht und so. Aber lustig, dass ich denke dann immer ganz oft an diese Szene, wo die CDU irgendwie den Wahlkampf gewonnen hat und Merkel dem da irgendwie die Deutschlandfahne aus der Hand reißt.
Glorious.
Weil sie es unangemessen findet, dass er da mit einer Deutschlandfahne wählt.
Das würde heute nie wieder passieren.
Nee, würde nie wieder. Also Merz würde den ja allen in die Hand drücken irgendwie. Aber das finde ich so bemerkenswert. Das ist irgendwie so ein interessanter Moment.
Das ist eine super Szene, muss man sagen. Das ist so ein bisschen Ausläufer einer, würde ich sagen, also im neuen Buch, würde ich sagen, zweiten Phase der Erinnerungskultur, in der man noch um die eigene Verstrickung weiß und deswegen sozusagen diese Art von Symbolen noch sehr skeptisch mit einer Distanz betrachtet. Ja. Und es war ja auch völlig normal bis in die 90er Jahre, dass Nationalspieler nur zum Teil die Nationalhymne mitgesungen haben bei Fußballspielen. Heutzutage ist es ein Skandal, wenn einer die nicht mitsingt. Mhm. Da haben sich schon Dinge ganz fundamental verschoben. Und aus dieser, sagen wir mal, skeptischen, distanzierten Haltung zur Nation als Ort, der, das glaube ich, drückt sich in dieser Skepsis auch aus, der mitverantwortlich gewesen ist für sowas wie Nationalsozialismus, also ein Hypernationalismus, wenn man so will. Aus dieser Skepsis ist so etwas völlig anderes jetzt entstanden und das ist die Selbstentschuldigung, die sagt, es kann ja wohl nicht sein, dass wir uns hier nicht gönnen dürfen, was sich alle anderen Länder auch gönnen. Und es kann auch wohl nicht sein, dass wir immer noch ein schlechtes Gewissen haben. Nein. Und es kann auch wohl nicht sein, dass nachdem wir so gut aufgearbeitet haben, wir jetzt nicht auch mal wieder stolz sein dürfen auf Deutschland. Und dieser letzte Punkt ist der interessanteste, weil hier ja sehr deutlich eigentlich gesagt wird, die Art und Weise, wie wir mit der Shoah umgegangen sind, legitimiert uns, wieder stolz zu sein auf Deutschland. Und ich glaube, da würden meine jüdischen Vorfahren auf jeden Fall im Grab rotieren, wenn sie ein Grab hätten. Also sozusagen die Tatsache, dass man die Shoah selber zum Ausgangspunkt macht, um wieder stolz zu sein auf Deutschland, das ist doch an Abgründigkeit und auch an
Zynismus
kaum zu überbieten. Ja. So, und ich glaube, das muss man sich doch, also sich das vor Augen zu führen, allein, also mal ein Buch zu machen, wo man sich das vor Augen führt und sagt, wow, this is amazing. So, also eine Gesellschaft, die das kann, die aus dem Schlimmsten, was passieren kann, einem beispiellosen Völkermord, die Energie gewinnt, um wieder stolz zu sein auf Deutschland. Ja. This is amazing.
Ja. Also ich stimme dir absolut zu. Ich finde zwei Aspekte sehr interessant. Einerseits dieses totale Bedürfnis danach, stolz auf das Land sein zu können. Das scheint für manche Menschen fast ein Grundbedürfnis. Ich habe das überhaupt nicht in mir. Mir ist das doch scheißegal. Also ich habe Glück, dass ich hier geboren und aufgewachsen bin, relativ komfortabel. Und darüber freue ich mich. Aber ich muss doch nicht, mein Leben wird doch nicht davon bestimmt oder dadurch besser oder schlechter oder was immer, dass ich stolz auf dieses Land sein. Das ist dieses drängende Bedürfnis, dieses Gefühl haben zu dürfen und oder so haben zu dürfen, dass einem niemand sagt, hör mal auf damit. Das raff ich über, das habe ich gar nicht in mir. Also ich verstehe es auch nicht, wo das herrührt.
Ja, also es geht mir auch so. Ich glaube sozusagen, und dazu gibt es ja gute Arbeiten. Und wenn man jetzt sozusagen in die Psyche von so was wie Nationalgefühlen reingucken will oder Leuten, die das teilen, dazu gibt es ja wichtige, spannende Arbeiten. Ich glaube, was mich beschäftigt ist, was passiert, wenn diejenigen, die diese Art von Normalisierung, Entkrampfung, Wiedergutwerdung, wie auch immer man es nennen will, dafür gibt es verschiedene Begriffe, aber die sozusagen das wünschen, dass das nicht identisch ist mit alle wünschen sich das. Mhm. Und das muss man, glaube ich, einer Dominanzposition, kann man sagen. Also die Leute, die glauben, dass sie wie selbstverständlich entscheiden können, wer zu Deutschland gehört oder wer nicht. Also die sozusagen, wer sich so und so verhält, der ist kein Deutscher. Das ist ja aus einem Selbstbewusstsein gesprochen, was nicht jeder hat. Und diejenigen, das sind die glauben, ihr Bedürfnis ist das aller. Ja. Das gehört, das sozusagen ist das Bedürfnis, was alle so fühlen. Und ich glaube, dagegen will ich immer wieder stark machen, dass noch andere Menschen in dieser Gesellschaft leben, die ganz, ganz andere Dinge erleben. Für die zum Beispiel die sogenannte Wiedervereinigung und die 90er Jahre, die ja normalerweise als glückliche Zeit, wo Deutschland wieder eins geworden ist und so erinnert wird, dass das für die eine Pogromzeit bedeutet hat, eine Zeit der Gewalt und der Verfolgung, der Baseballschlägerjahre, wenn man so will. Das ist eine Erzählung, die in dieser Wiedergutwerdung, in dieser Entkrampfung, in der Normalisierung von Nationalismus einfach gar keinen Platz hat. Und plurale Gesellschaft bedeutet für mich gar nicht, dass ich, also ich kann mich darüber lustig machen, ich kann sagen, ich teile es nicht, ich finde Nationalismus blöd und ich würde es auch nicht wollen und so, aber mein Punkt ist nicht, dass das nicht, es steht gar nicht in meiner Macht zu entscheiden, ob das existiert oder nicht. Aber was ich doch einfordern möchte, ist, dass Raum existiert für diejenigen, die das nicht teilen. Ja. Dass Raum existiert für diejenigen, die sagen, ich finde auch immer noch die Deutschlandfahne gruselig. Hm. Ich finde immer noch die Nationalhymne etwas, was ich nicht mitsingen will. Und ich erwarte, dass diese Gesellschaft Platz macht für Menschen, die das so empfinden. Die sagen, diese deutschen Sicherheitsorgane, die haben mich nicht geschützt und die haben meine Freunde nicht geschützt. Und diese deutsche Bundeswehr, die hat da verschwindet Sprengstoff und da gibt es Nazizellen und da gibt es irgendwelche Geheimchats, die immer wieder sichtbar werden. Und bevor das nicht gelöst ist, bin ich wirklich kein Fan davon, da irgendwie 100 Milliarden reinzuballern. Mhm. Nicht, weil ich nicht glauben würde, dass sozusagen wir gerade in einer Zeit sind, in der sowas wie militärische Optionen auch auf dem Tisch liegen müssen, weil man gezwungen ist, darüber nachzudenken, sondern weil ich das Gefühl habe, diese Gesellschaft schert sich nicht um die Sicherheit derjenigen, die von der Kontinuität rechter Gewalt bedroht sind. Mhm. So, und solange ich dieses Gefühl habe, habe ich den Eindruck, hier wird zwar irgendwas erzählt über eine gute Aufarbeitung, aber das ist nicht real.
Auf der anderen Seite dieses Spektrums ist sozusagen das andere große Rätsel für mich, warum die Leute eigentlich so ein Problem mit Scham haben. Also, weil ich schäme mich total für die 30er, 40 Jahre in Deutschland. Und weiß auch, dass das niemals weggehen wird, weil wie sollte es? Also das ist ja nicht, ich kann das ja sowieso nicht entschuldigen oder wettmachen oder so. Und da gibt es ja auch nichts, was man entschuldigen kann. Aber für mich ist das okay. Also für mich ist diese Scham auch interessant und wichtig und irgendetwas, womit ich lebe und was ich irgendwie in meine Biografie oder in meine Gedanken über Dinge mit einbeziehe, wenn es eine Rolle spielt. Und das ist für mich völlig in Ordnung, weil das ja wichtig ist, auch ein wichtiger Prozess ist. Und das im Grunde genommen alles ist, was ich anbieten kann für die Situation. Warum wollen Leute das so sehr nicht? Also warum gibt es dieses drängende Bedürfnis, dass endlich mal jemand aufhört, diese Scham zu spüren oder spüren zu müssen?
I don't know. Ich glaube, was ich beobachte, ist, dass Menschen gut sein wollen.
Aber das ist doch eigentlich gut, wenn man das.
Ja, ich glaube, du willst auch auf der Seite der Guten gestanden haben.
Naja.
Also,
naja, verstehe.
Das ist ja der Trick von dieser zweiten Phase der Erinnerungskultur, die dann sozusagen in Richard von Weizsäckers Ausspruch kulminiert 1985, zu sagen, wir wurden nicht besiegt, wir wurden befreit, der ist ja zu sagen, schwupps, wir sind alle auf der Seite der Befreiten. Mhm. Und that's genius. Und zwar, also nochmal auf eine ganz andere Weise.
Evil genius.
Naja, ich meine, also ich verstehe schon, dass das eine wichtige Intervention war zu einem Zeitpunkt, wo noch lauter Nazis im westdeutschen Parlament gesessen haben. So. Ja. Klar, das war eine Provokation, aber es war schon auch
ein Move, den die DDR einfach schon 1949 vollzogen hat, nämlich zu sagen, wir waren alles Antifaschisten. Beides völlig unglaubwürdig, einfach auch unwahr, also empirisch unwahr. Aber man bietet damit der Bevölkerung eine Möglichkeit an, sich selber zu identifizieren mit einer Story, bei der man nicht schuld ist. Ja. Sozusagen das Witzige ist, dass die Schuldabwehr, also sagen wir haben doch keine Schuld mehr an dem, was früher passiert ist, dass die immer schon vor der Schuldanerkennung stattfand. Also wenn man sich sowas wie Hannah Arendts Besuch in Deutschland 1948, glaube ich, anschaut, dann sehen wir, dass die Leute da schon eine Schuldabwehr machen und sagen, alle behaupten immer, die Deutschen sind schuld, aber ich habe ja davon nichts gewusst. Ja. Bevor noch irgendjemand behauptet hat, die Deutschen sind schuld. Also du hast sozusagen, die Schuldabwehr geht der Schuldanerkennung voraus, genau wie die Behauptung der guten Aufarbeitung vorausgeht. Es gibt keine. Und das ist die vielleicht schockierendste Einsicht von diesem Buch und von der Lektüre, die ich für dieses Buch gemacht habe, ist, dass man zwar ab den 70er Jahren eine Zunahme der Beschwörung der eigenen Aufarbeitung und Gutwerdung finden kann, aber dass dem keine reale Zunahme von zum Beispiel Gerichtsverfahren entspricht. Es gibt keine gute deutsche Aufarbeitung. Es gibt nur die Symbole der guten deutschen Aufarbeitung, nämlich die Gedenkorte, die Gedenktage, die Reden, die symbolischen Geste wie Kniefälle oder so. Also wir haben eine Abundance, einen Überfluss an symbolischen Äußerungen und Signalen, dass man diese Aufarbeitung gemacht hat, aber eine extrem geringe Zahl an realen Beispielen, die einem das dann auch belegen würden.
Ja. Jetzt sind wir doch bei deinem Buch gelandet. Ich hab so sehr versucht.
Wolltest du es nicht? Hat den Eindruck, doch. Du willst da jetzt nochmal kurz hin.
Ich wollte da auch hin. Ich finde es wirklich eine sehr interessante und wichtige Diskussion. Und es wäre jetzt auch bescheuert gewesen, wenn ich jetzt künstlich versucht hätte rauszuhalten. Aber ja, jetzt sind wir am Ende doch da gelandet, obwohl ich gedacht habe, ich könnte auch noch woanders hin. Also es ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Ich finde ein sehr wichtiges Buch über deutschen Umgang mit Geschichte und gerade mit deutscher Geschichte, logischerweise. Auch natürlich in Bezug, und man muss es auch nicht immer nur historisch betrachten, sondern auch in Bezug auf die Jetztzeit, auch in Bezug auf immer noch existierenden Rechtsradikalismus, Rassismus in Deutschland, vom NSU über Lübcke, Mörder, über Hanau, whatever. Das finde ich einen starken Essay, der da irgendwie für diese Diskussion extrem wichtig ist. Deswegen vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist, lieber Max.
Danke, Nils, für die Einladung. Es hat mir richtig Spaß gemacht.
Mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass du bald mal wiederkommst und dass wir dann irgendwie...
Kann man zweimal kommen?
Du kannst so oft kommen, wie du willst.
Ah ja, geil. Na ja, dann hast du mal
überlegt. Kannst auch so Fettoni-mäßig einfach mal vorbeikommen.
Yes! Nicht wieder in die 19 oder wir bringen den Verlag zusammen mit dir oder so. Mal schauen, wie wir das machen.
Auf wahrscheinlich, jeden Fall. Wenn der Verlag demnächst einlädt, klingelt es bei mir und sagst du, was?
Nicht nice, ja.
Ich glaube, ich sollte... Nee, also wirklich, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du wieder herkommst. Vielen, vielen Dank, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg-Erfahrung.